Second unit.
Hallo und herzlich willkommen bei Second Unit. Mein Name ist wie immer Arne Geider und ich habe bei mir natürlich René Correa.
Richtig.
Schönen guten Abend. Wer sich jetzt fragt, was ist das denn? Hießen die nicht letzte Woche noch anders? Und klangen die nicht letzte Woche auch noch anders? Dem können wir sagen, ja, dem ist so. Denn eigentlich sitzen hier ja Christian Steiner und Tamino Muth und wir vertreten sie. Machen wir gern, ne?
Ja, natürlich. Eine ehrenvolle Aufgabe.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist eine angenehme Bitte zu hören, dass man schon nach 9 oder 10, weiß ich nicht, wann das ausgestrahlt wird, Folgen Podcast, so weit vorgedrungen ist.
Ist dann jetzt nicht sogar die 10?
Ne, ist ja nicht unsere.
Ach so, ja gut, aber die 10, die wir machen.
Genau.
Schon irgendwie, also quasi Jubiläum.
Genau, also wir feiern jetzt und wir gehen in unserem Jubiläum fremd. Wir sind nämlich eigentlich der...
Wie das halt so ist bei guten Jubiläen. Da geht man mal fremd. 10-jähriger Hochzeitstag, da kann man mal fremd gehen.
So weit ist es noch nicht. Ja, also um das Ganze zu lüften, wer uns nicht kennt, wir sind eigentlich Enough Talk, now get to the chopper. Das ist unser Podcast, eigentlich zu erreichen auf enoughtalk.de und wir springen jetzt in die Bresche und sorgen dafür, dass die Second Unit ihre Sendezeit während Christians Umzug und der Neuaufstellung überbrücken kann.
Und schauen, wie viele Hörer wir sie dadurch verlieren können.
Genau.
In einer Sendung.
Wir schauen mal, also wenn dann die Flatterspenden ausbleiben, die Kommentare ausbleiben und also
100 Abonnements
bei iTunes plötzlich von Platz X 200 weiter runtergerutscht
wurde. Dann haben wir ganze Arbeit geleistet.
Genau. Dafür sind wir bekannt. Viel Unsinn reden, wenig Substanz. Aber dafür liebt
und
man
Abonnenten
uns.
Und Abonnenten schmähen.
Genau. So, also ihr kriegt schon einen Eindruck, ne? Wir sind gut gelaunt. Das könnte daran liegen, dass ausgehend von Christian ein interessanter Film von uns zu gucken gefordert wurde. Ach so, genau, das stimmt.
Erst.
Strukturiertheit. Wir müssen uns strukturieren. Wir haben einen Film geguckt und jetzt nehmen wir auf und dazu haben wir ein Getränk. Und dieses Getränk passt zu dem Film.
Ja,
ja. Es heißt Monster Energy Assault Edition.
Und Call of Duty Advanced Warfare Edition.
Ja, das ist aber nur Werbung und das passt nicht zum Film. Der Film ist noch kein Ego-Shooter, René.
Nein, da geht's auch überhaupt nicht um Gewalt oder Waffen oder so.
Ja, genau, wir wollten ja den Film noch kurz teasen. Also wir haben das Getränk ausgewählt, weil dort, wo der Protagonist, der in seinen anderen Filmen extrem gut mit dem Assault Rifle umgehen kann, in diesem Film hinfliegt, gibt es viele, viele Personen, die fast aussehen wie Monster.
Wie Monster, ja, richtig.
Könnte man so sagen, ne? So, dann wollen wir diesen edlen Tropfen mal probieren.
Da breitet sich schon das Aroma aus.
Ja, also wir können das jetzt aufgrund von Ressourcenknappheit nicht stilecht, das sieht ja aus wie Cola, nicht stilecht wirklich aus der Dose trinken, aber...
Was eigentlich wahrscheinlich das Geschmackserlebnis ein bisschen versaut.
Ja, also ich finde
es ist wahrscheinlich genau daraufhin gezüchtet.
Die Aluminiumnote.
Mit genau perfekt dosierten Aluminiumnoten ist es gerade erträglich.
Das ist und dann noch der beigemischte Projektilgeschmack in der Assault Edition. Macht nichts. Prost.
Bitte Prost. Prost in Baden-Württemberg sagt man Prost.
Bei uns sagt man Prost. Prost.
Prost.
Prost.
Prost. Das schmeckt ja gar nicht mal so gut.
Übrigens, deine Hose sehr laut, René.
Ach, Mensch.
Hast du keine leisere Hose gefunden?
Nee. Moment. Organisiere mich.
Also ihr dürft tippen, René kommt entweder vom Snowboardfahren, von einer Arktis-Expedition oder er ist heute 8 Stunden mit dem Motorrad auf der Autobahn unterwegs.
Oder aus dem Weltall. Von einer Mond-Planeten-Mission.
In space, no one can hear you scream. Da würde deine Hose keinen Lärm machen. So, also wir trinken Monster Energy Drink und haben einen sehr, sehr unterhaltsamen Film gesehen, um den uns Christian gebeten hat. Und Wir haben jetzt schon mit dem Getränk geteased, was es sein könnte, und René hat jetzt nochmal ein kleines Statement zu dem Film rausgesucht, was vielleicht auch nochmal anteasen könnte, also
was es war. Wir starten mit einem Zitat, und kein geringerer als das Lexikon des internationalen Films sagt zu dem Meisterwerk der Filmkunst, was wir uns heute anschauen, Folgendes. Seine tricktechnischen Leistungen sind die einzige Originalität des inhaltlich epigonalen und uninspirierten Films, der die wirre Erlösergeschichte um falsche Identitäten lediglich ausbreitet, um eine rabiate Actionmaschinerie zu entfesseln.
Rabiat. Also, die sind wohl ein bisschen zart beseitet, die guten Herren und
Damen. Also, was könnte das sein? Ihr habt es schon gemerkt, wir reden über Titanic.
Ja. Ich würde mal sagen, da wir ja
zum Morgengrauen, bis zum Abendmahl, bis zum Frühstück, bis, wie heißt diese Filme? Bis,
immer auf was jeden mit Fall Bis, ne? Mit Doppel-S, ne?
Ja, ja.
Aber sind das nicht nur die großartigen deutschen Titel? Ist es auch egal. Auf jeden Fall, wir sind Enough Talk. Unser Name stammt schon von einer großartigen Ikone des muskelbepackten Actionkinos. Nächster hin, diese Person spielt mit und sie bringt einige großartige One-Liner in dem Film. Unter anderem sowas wie "Give these people air" oder "No shit.
Look who's talking.
Consider this a divorce." So, lift the curtain, ne? Es geht um Total Recall. Mhm. Selbstverständlich die Urversion von 1990 und nicht das Total Remake von vor drei
Total
Jahren.
Total Recall, Total Remake.
Wer wissen will, wie gut oder eben nicht gut das Total Remake ist, der kann bei uns, also in diesem Falle Second Unit, ins Archiv gucken und sich die Episode dazu anhören. Wir haben uns das Original vorgenommen, haben vorgestern den Film mal wieder aufgefrischt, hatten sehr viel Spaß dabei. Und du, René, hast jetzt wie immer die ehrenvolle Aufgabe, den Plot zusammenzufassen.
Wie immer werde ich das total vollumfänglich und ohne Stotterer hinkriegen.
Ja, mach mal.
Total Recall, ne?
Total Recall.
Ja, also.
Titanic?
Moment, ich komme total durcheinander. Die Filme sind ja auch so ähnlich.
Jetzt rede doch über Twilight.
bis zum Frühstück. Protagonist Arnold Schwarzenegger.
Namens?
Douglas
Quaid.
Genau. Douglas Quaid. Der Film spielt in einer nicht definierten Zukunft. Kann man schon sagen, ne? Ja. In der interstellare Raumfahrt schon möglich ist. Und halt auch, also so Touristenraumfahrt. So, ich meine, das ist ja bei uns eigentlich auch möglich, aber also man kann halt zu fernen Planeten reisen, aus touristischen Gründen. Ja, was macht er? Er ist.
Musst du nur vielleicht noch dazu sagen, dass die dann auch entsprechend kolonisiert sind schon, ne?
Ja, genau. Ne? Also man kann halt auf verschiedene Planeten des bekannten Sonnensystems reisen und es gibt Kolonien und Tourismus etc. pp. Arnold Schwarzenegger fristet sein Dasein allerdings auf der Erde, also Douglas Quaid, und er ist halt so eine Art Minenarbeiter.
Also ich grätsche direkt schon mal zwischen, großartig, in einer hochtechnisierten Zukunft arbeitet er in einer Baugrube, wo zusammen er mit dem Presslufthammer mit 30 anderen Leuten Steine wegkloppt.
Es gibt keine Maschinen dafür in der Interstellar-Zukunft,
nee,
sondern eins richtig Oldschool-Manpower in großen Horden.
Das wird noch mit reiner Muskelkraft gemacht und nie wurde sein Bizeps, doch in Predator wurde sein Bizeps noch besser inszeniert, aber
Handcheck, ja. Aber da auch schon ziemlich gut.
Okay, weiter im Text.
Also er ist ein Minenarbeiter und hat ein bescheidenes, aber recht glücklich wirkendes Leben. Hat eine heiße Alte, gespielt von Sharon Stone. In dem Film heißt sie, glaube ich, Laurie.
Genau. Ne?
Und also man sieht so ein bisschen halt so sein Leben, dass sich eigentlich da schon, also beschränkt auf das, was ich jetzt gesagt habe.
Und seine Träume.
Und seine Träume. Also er träumt regelmäßig, ich glaube, es wird sogar gesagt, jede Nacht von so diffusen Mars-Erlebnissen. und hat eine nicht definierte, einen nicht definierten, sehr großen Drang, zum Mars zu reisen und hatte halt so diffuse Träume, die für ihn fast schon so ein bisschen wie Erinnerungen wirken. Also wo er mit einer Frau halt irgendwie unterwegs ist und in Raumanzügen spazieren sie über den Mars, ne, und schauen, genau, sich halt irgendwie das Panorama an und alles ist ganz romantisch. Und dann stürzen sie, glaube ich, irgendwie, mhm, ne, stürzen so ein Krater hinab und dabei gehen die Raumanzüge kaputt, beziehungsweise halt das Visier. Und dadurch dringt halt irgendwie die Atmosphäre vom Mars ein.
Und in andersrum, also er hat ja noch keine.
Das heißt, ja, genau,
dann so eine Dekompression da, genau, ausgesetzt. Genau.
Und mit grandioser Tricktechnik und optischer Brillanz wird dann halt gezeigt, wie die höchstwahrscheinlich da sterben. Also es geht nicht bis zum Schluss, aber ihre Augen quillen hervor und ihre Gesichter werden komisch. Und da merkt man schon das erste Mal ein großes Kennzeichen des Films, die Arnie Grunts.
Ja, aber zu denen kommen wir später. Lass uns erstmal den Plot machen, ja, und dann kommen wir zum
Inhalt. Naja, das ist halt der Traum und er träumt halt jedes Mal davon und er weiß nicht, was er davon halten soll. Und er ist irgendwie besessen von der Idee, zum Mars zu fliegen. Das schlägt er seiner Frau vor, die aber sehr dagegen ist und sagt, man könnte doch lieber zum Saturn fliegen, das ist viel schöner. Aber er will halt eigentlich zum Mars. Und ja, und auf dem Weg zur Arbeit sieht er halt eine Werbung für eine Firma, die anbietet, Erinnerungen zu implantieren. Also Erinnerungen nach deinem Wunsch. Sprich, zum Beispiel eine schöne Urlaubsreise, die du dir in echt nie leisten könntest. Und dann kannst du quasi für eine viel geringere Summe dir die Erinnerungen an so eine Urlaubsreise customizen lassen und in dein Gehirn halt pflanzen lassen. Und diese Firma heißt Recall. Und dann zählt er dann halt natürlich eins und eins zusammen und kommt auf die Idee, ob man nicht sich einfach so einen Marsurlaub einpflanzen lassen könnte. Seine Arbeitskollegen raten ihm davon ab, weil wohl in der Vergangenheit mal öfters da so ein paar Missgeschicke passiert sind und so ein paar Leute irgendwie so ihr Gehirn degeneriert haben lassen dadurch. Aber letztendlich schaut er dann da vorbei und lässt sich breitschlagen und macht das. Jo. Dann wird er halt in diese Maschine angeschlossen. Die Vorbereitungen werden getroffen, so, er wird so leicht sediert und dann geht der Shit down.
Dann happens es erstmal schon mal richtig.
Ja, also und er cracked. Es passiert halt irgendwas Unvorhergesehenes. Er wacht halt aus seiner Sedierung auf. Er wird halt total hysterisch und aggressiv und alle versuchen ihn zu beruhigen. Und er leidet dann ein.
Ich hab's mir noch aufgeschrieben. Das war auf jeden Fall auch eine große Bezeichnung für das, was er da hat. Ist auch egal, gucken wir nochmal nach. Irgendein Schock.
Ja, irgendeine Art kognitiven Schock.
Ein Schizoid Embolism.
Schizoid
Embolism.
Yes. Den erleidet er. Und wie gesagt, also es kann ihn keiner so richtig bändigen, ne?
Nee, er ist natürlich außer Rand und Wand.
Genau, und weil er halt eine mega Power hat, kämpft er sich quasi seinen Weg da irgendwie frei. Und also es wirkt halt so, als hätte er, also weil er hat halt gebucht, er hat nicht nur gebucht, dass er einen Urlaub als Erinnerung bekommt, sondern dass er auch so ein Abenteuer erlebt hat, also dass er so ein krasser Geheimagent war, der da irgendwie auf krasser Mission unterwegs war. Und er wacht halt irgendwie auf und es wirkt halt so, als ob er in dieser Geheimagent-Identität ist. Also er erinnert sich nicht mehr daran, dass er Douglas Quaid ist, sondern dieser Geheimagent.
Und kann plötzlich auch krass kämpfen, ja, wo er nie was von wusste.
Und denkt halt irgendwie, dass er gefangen genommen wurde oder irgendwie sowas und sich auf jeden Fall befreien muss, was er dann halt auch tut. Und dann fängt er halt an zu fliehen. Und die halt hinter ihm her, ne?
Ja, er flieht dann und taucht unter. Und als er dann also ist halt ziemlich verwirrt. Und dann, als er dann das nächste Mal seinen Arbeitskollegen trifft, der ihm ja davon abgeraten hat, da hinzugehen, da erzählt er dem, dass er bei Recall war. Und der meint nur so, ah, warum hast du das gemacht? Ich hab dich doch gewarnt. Und dann kommt plötzlich so eine Gruppe Schergen an,
die ihn da direkt
erstmal aus dem Verkehr ziehen wollen. Und da wird er dann schon richtig gefightet und er hat kein Problem, die alle frisch zu machen. Und dann entspinnt
sich... In welchem Film hat er das auch jemals?
Ja, das ist halt Orni, ne? Gegen die steirische Eiche musste schon ein bisschen härteres Geschütz auffahren. Naja, und im Endeffekt gehen dann ja diese... Achso, genau. Spoiler, natürlich klar. 25 Jahre alter Film. Wir besprechen das natürlich von vorn bis hinten. Wer den nicht gesehen hat, sollte den sowieso erstmal nachholen. Und dementsprechend können wir jetzt dann auch, glaube ich, einfach direkt Vollgas geben, was dann losgeht, ne?
Ja.
Jo. Gut, du weiter?
Mach du mal kurz.
Gut, also auf jeden Fall wundert er sich dann ziemlich, dass er so in der Lage war, so problemlos gegen diese Leute zu kämpfen und flieht erstmal und ist verwirrt. Und jetzt kriege ich die Reihenfolge nicht mehr ganz auf den Schirm. Also entweder ihn kontaktiert direkt jemand, der sich ausgibt als Geheimagent vom Mars und sagt, er hat halt Informationen für ihn, die ihm weiterhelfen kann, und lässt ihm einen Koffer zukommen. Und in dem Koffer sind allerlei Gadgets drin und ein ganz seltsamer Apparat und Geld und all solche Sachen.
Pässe und so.
Pässe, genau. Und der erzählt ihm dann halt, ja, dass er schon mal auf dem Mars war und Agent gewesen ist. Und auf dem Mars regiert halt ist kein Politiker, ist eigentlich ein Konzernchef, ne? Industrieller, namens Cohagen. Und dass er wohl für den gearbeitet hat und da ziemlich unlautere Geschichten durchgezogen hat und sich aber gegen den gewandt hat und deswegen mit gelöschtem Gedächtnis auf die Erde verbannt wurde. Während er das alles rausfindet, gibt's eine zweite Gruppe Schurken, die anfängt, auf ihn Jagd zu machen. Und
die ihn halt komischerweise immer finden.
Ja, er weiß auch noch nicht, warum sie ihn immer finden.
Bis er dann halt diesen Koffer öffnet, weil in dem Koffer ist auch ein Bildschirm drin und ein Video läuft ab, in dem er selber in dem seine andere Identität quasi ihm sagt, was Sache ist, was er machen soll, und dass er halt so einen Peilsender im Kopf hat. Und dafür ist dann das komische Gerät, das in dem Koffer war, um ihm sehr diffizil diesen auch nicht sehr kleinen Peilsender, wobei man dann auch so denkt, also ich meine, so ein Trend oder also ein so ein Zukunftstrend ist ja eigentlich Miniatisierung, ne?
Ja. Der Peilsender ist nicht gerade klein. Also die Nebenhöhle, wo der drin steckte, die muss auch voll gewesen sein mit dem Ding.
Und das Geile ist, also der Peilsender selber war ja gar nicht so groß, aber er war in so einer riesen Kugel.
Stimmt, die macht er dann ja noch auf und macht das.
Und die Kugel ist ungefähr so groß wie ein Golfball. So, da denkt man sich dann auch aus heutiger Sicht so, also damals ging man so als Zukunftstrend noch nicht von Miniatisierung anscheinend aus.
Na, weißt du, in Zeiten, wo trotz Marsreisen noch mit dem Presslufthammer der Stein gekloppt wird, da kannst du halt so einen Mikrochip, den du jemanden in den Kopf einpflanzt, um ihn zu tracken, halt eben noch nicht klein kriegen. Das geht noch nicht.
Naja. Mit dieser Vorrichtung, die er sich in die Nase schiebt, zieht er sich halt dieses Ding raus. Da sieht man schon den ersten sehr cheesigen Special-Effekt. Naja, nicht den ersten. Also der erste war ja schon in seinem Traum.
Ja, cheesy finde ich den nicht.
Ja, aber man sieht halt, also sein Kopf ist dann halt so ein Puppenkopf, ne?
Ja, aber macht ja nichts.
Also und ist halt der sich halt auch so ein bisschen, also man sieht das schon sehr dolle. So, dass es halt so ein Puppenkopf ist, der
sich das nicht bestreite ich nicht, aber es sieht richtig schön abartig aus.
Ja, natürlich, ja. Uns kommt auch wieder der Arnie Grunt an den Start.
Gegruntet wird ja sowieso was. Haben wir das auch schon mal abgehandelt. So, und dann erzählt also sein anderes Ich, was sich dann als Hauser zu erkennen gibt, mit den Worten: "You are not you, you are me." Woraufhin er mit "No shit" antwortet. No shit. Erzählt ihm halt, was Sache ist.
Oh shit.
Und dann will Quaid auf den Mars, um dieses ungerechte Vorgehen rückgängig zu machen und genau. Gegen den Cohagen zu kämpfen. Und auf dem Mars ist es halt so, dass Cohagen, ja, ist ein Großindustrieller, der die Sauerstoffreserven kontrolliert, genau. Mit dem diese ganzen Kolonien versorgt werden. Und es ist halt ein typisches Ausbeutungsszenario. Die Leute zahlen sich dumm und dämlich, leben schon in Slums, weil sie sich die Luft nicht leisten können. Und es gibt halt ja sozusagen einen Widerstand, den eine Revolution will und freie Luft für alle und gegen diese Übermacht
ankämpfen. Weil es quasi nicht jeder sich leisten kann, diese freie Luft zu kriegen, gibt es halt manche, die nicht so viel Geld haben, die kriegen dann halt nicht so gute Luft.
Genau.
Und dadurch entstehen Mutationen.
Genau.
Genau.
Und da sind wir dann Monster Energy Drink.
Genau, da gibt es dann lauter so mutierte Typen halt auf dem Mars, weil die halt quasi ein Leben lang mit so minderwertiger Luft aufgewachsen sind.
Du hast ja schon ausgetrunken.
Ja, weil es so lecker war.
Ich hoffe, dass dir jetzt kein Gesicht aus dem Bauch wächst.
Öffne deinen Geist.
Okay, ich muss eine T-Shirt-Kontrolle machen gleich. So, auf dem Mars angekommen, in einem schicken Dress, können wir später noch drauf eingehen, gibt es dann gleich erstmal wieder Keilereien und Schießereien, weil Quaid im entscheidenden Moment enttarnt wird. Ja, und durch eine Verkettung von Zufällen, er checkt dann halt in einem Hotel ein, wo von sich selbst, von seinem anderen Ich, er dann eine Notiz kriegt, die ihn in so einen Stripclub oder was das ist, oder so ein Freudenhaus da in dem Sektor G.
Puff halt.
Ja, ein Freudenhaus. Bisschen stilvollere Sprache, wenn ich bitten darf, der Herr.
Das macht die Sache an sich nicht stilvoller. Wenn man Rainer Kallmuth George Clooney nennt, wird er auch nicht schöner.
Ja, aber was hat denn das mit dem Freudenhaus auf dem Mars zu tun?
So. Ein Etablissement.
Ins Etablissement geht er. Trifft dann eine Frau und eine Menge Leute, die ihn erkennen, die ihn halt als Hauser identifizieren und ja, nach und nach findet er dann über die sozusagen, er ist halt ständig auch noch auf der Flucht vor diesem Richter, von Michael Ironside gespielt wird und dessen genial aussehenden Schergen mit Igelfrisur und Bomberjacke, dessen Namen ich jetzt nicht rausgesucht habe, mit der Riesenbrille, der einfach nur köstlich aussieht. Es wird viel geschossen.
Hat der nicht auch in Running Man gespielt, fällt mir gerade ein? Auch irgend so ein Nerd in der Rebellion, so ein Computertypen oder sowas?
Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Naja, auf jeden Fall findet er dann halt so diesen Weg in den Widerstand und findet dann auch zu deren Anführer Quato Zugang. Und im entscheidenden Moment fällt ihm dann der Taxifahrer, der ihn die ganze Zeit durch die Gegend kutschiert hat, in den Rücken und stellt sich als
I got five kids to feed.
I got four kids to feed. So where's the fifth?
Oh man, you got me.
Naja, und dann sind sie in den Fängen von Cohagen und Cohagen eröffnet ihm einen äußerst perfiden Plan. Nämlich, dass Hauser früher sich nicht gegen Cohagen gewandt hat, sondern die ganze Zeit mit ihm kooperiert hat und diese ganze Gedächtnislöschungsaktion nur inszeniert ist, damit, und jetzt wird's etwas verwirrend, damit Quaid auf der Erde aufgrund seines Dranges wieder auf den Mars zu kommen und der ganzen getürkten Hinweise auf den Mars fliegt, den Widerstand ohne es zu wissen unterwandert und so Cohagen zum Anführer des Widerstandes führt. Ja, da haben wir ja uns eben nochmal, obwohl wir den Film beide Weile, schon mehrfach gesehen haben.
Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um das zu rekapitulieren, weil es sich irgendwie nicht so auf den ersten Blick eröffnet.
Ja, also das schon, aber das Ganze vorweg, wie das jetzt eigentlich genau geplant war, dass das alles funktionieren soll und warum ihn dann noch ein anderer Typ eigentlich die ganze Zeit jagt und umbringen will, wenn er doch eigentlich derjenige ist, der den Widerstand unterwandern soll. Aber da heißt es dann ja noch, also das hätte Cohagen nicht veranlasst und dieser Richter hätte ihn auf eigene Faust die ganze Zeit einfach so gejagt. Ja, ist dann so, ne? Und der Clou des Ganzen ist halt, dass in irgendeiner riesen, ja, unterirdischen Bohrstätte wurde auf dem Mars halt ein riesiges Artefakt gefunden.
Unglaublich genau. Große Maschine.
Von die Außerirdischen.
Mindestens eine 500.000 Jahre alt ist.
Jo.
Also nicht von Menschen erschaffen worden sein kann.
Und von Außerirdischen halt gebaut wurde und die Fähigkeit hat, diese gefrorenen Wasserreserven auf dem Mars schlagartig zu schmelzen, was dann aufgrund des eingeschlossenen Sauerstoffs dafür sorgen würde,
dass es eine Atmosphäre gibt.
Mhm. Und dementsprechend das komplette unterdrückerische, extrem ausbeuterisch-kapitalistische Geschäftsmodell von Cohagen zerstört werden würde.
Gesagt.
Und dann Hauser-Quaid soll dann quasi wieder in sein, oder Quaid soll dann wieder in Hauser durch die Wiederherstellung seines alten Gedächtnisses überführt werden. Aber im letzten Moment bekennt er sich für die richtigen Werte.
Genau.
Erlangt eine übergeordnete Moral.
Also er lehnt seine alte Identität quasi ab.
Ja, und ja. Kämpft dann mit dem Widerstand gegen Cohagen, den sie dann besiegen. So, jetzt haben wir, glaube ich, fast 20 Minuten diesen Plot rekapituliert. Das könnte schneller gehen, aber wir heißen ja nicht umsonst Enough Talk.
Erstens das und es ist ja auch, also ist ja ein extrem komplexer Plot. So. Also
wie in
so vielen
Anime-Filmen
ist das ja schon ein sehr komplexer Plot, wo es sich auch lohnt, 20 Minuten zu investieren, damit man dann auch den auch in seiner gesamten Differenziertheit
genau.
erfassen kann.
Und ich sag's mal so, von der ursprünglichen Stunde ist die Second Unit ja mittlerweile auch bei im Schnitt eher 2 und manchmal auch 2,5
angekommen. Was ja auch so unser Mindestmaß ist eigentlich.
Ja, wir haben ja letztens wirklich gekränkelt. Also ich habe jetzt gesehen, die Ausgabe 9 war tatsächlich mit Abstand unsere kürzeste mit 1:27.
Mhm.
Shame on us. Das schaffen wir heute wieder besser. Auf jeden Fall.
Ich denke auch.
Jetzt wissen alle, auch die den Film eventuell nicht gesehen haben, weil er ja so alt ist oder vielleicht auf Anhieb auch relativ trashig wirkt, wissen jetzt, worum es geht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier das Personal aufrollen. Wir haben schon von Arnie gesprochen. Klar,
Arnie braucht eigentlich keine weitere
Arnie trägt das Ding. Arnie reist da, obwohl auch viele andere Schauspieler relativ viel Screentime haben, mal wieder eine traumhaft trocken, augenzwinkernd lustige Performance runter. Die Hose ist echt laut.
Ja.
Und ja, ansonsten fangen wir vielleicht mal mit dem Regisseur an, ne?
Ja, Paul Verhoeven.
Verhoeven.
Verhoeven, ja, der ist ja Niederländer tatsächlich.
Ja, ja, ne? Deswegen, ich kann ja. keinen niederländischen...
Nein, Klaschtoll.
Verhoeven.
Verhoeven.
Ja, Paul Verhoeven sollte vielleicht, also vielen Fans des 80er, 90er Jahre Action-Sci-Fi-Kinos ein Begriff sein. Mit doch amüsanten Filmen wie Robocop in USA gestartet. Der hat ja vorher auch schon in den Niederlanden fast 20 Jahre Filme gemacht, glaube ich.
Aber nicht so auf Hollywood-Scale.
Genau.
Ne?
Also hat auch viel zum Beispiel mit Rutger Hauer zusammengearbeitet, den man ja auch aus Blade Runner sicher noch kennt.
Mhm.
Und ist dann, so wie ich das gehört habe, aus Frustration und zu wenig Schaffensfreiraum im holländischen Filmsystem nach Hollywood gegangen.
Das ist also absurd anmutet, ne? Aus heutiger
total.
Sicht, oder?
Aber ist ganz witzig, so. Weil er hat ja dann...
Zu viel Fremdbestimmung, ich gehe nach Hollywood.
Genau. Naja, er hat dann ja, also ich meine, die ersten Filme, also Robocop wirkt schon noch sehr B-mäßig und ich finde Total Recall eigentlich auch, obwohl er halt unfassbar teuer war für damalige Verhältnisse. Und dann hat er ja, nachdem er die zwei Sci-Fi-Dinger gedreht hatte, mit Basic Instinct und Showgirls eher so, ja weiß ich nicht, diese 90er
Erotik-Thriller Thriller.
So gemacht.
Ja.
Dann mit Starship Troopers 97,
wieder,
glaube ich.
Ein 1A Trash Sci-Fi
Actioner,
ja.
Genau. Und dann in USA noch 2000 den, ich weiß, ich habe ihn mal gesehen und ich weiß, ich fand ihn super scheiße und sonst weiß ich nichts mehr davon, den unsäglichen Hollow Man gemacht, der eine Verfilmung von diesem klassischen Roman Der Unsichtbare ist.
Ach doch, mit Kevin
Bacon, genau. Nicht Spacey, ja. Bacon.
Ja, ja doch, den habe ich doch schon mal irgendwann gesehen.
Also das war dann, soweit ich mich erinnern kann, habe ich den als einen Trash, der nicht mehr lustig ist, empfunden.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr so, kann ich nicht einordnen. Und
was aber witzig ist, dass er nämlich dann, aus genau den gleichen Gründen, warum er nach Hollywood gegangen ist, aus Hollywood wieder weggegangen ist, weil er halt auch total angepisst war vom Studiosystem und davon, dass einem eigentlich ständig nur Produzenten in die kreativen Entscheidungen reinreden. Vielleicht war deswegen auch Hollow Man nicht so geil. Vom
Kommerz abgefuckt.
Genau. Und dann ist er wieder nach Europa zurück und hat in Deutschland hier irgend so ein als Riesenepos angelegtes Zweite Weltkriegs-Ding gemacht. Habe ich aber nie gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt.
World War II.
Genau. Aber das ist natürlich wieder die Grundregel. Movie. Wenn du in Deutschland Filme machst, ne, dann müssen die natürlich
einen richtig matten deutschen Titel haben.
Auch mit dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Geschichte zu tun haben. Ne?
Das auch, ja.
Das ist ganz wichtig. Der Film hieß... Ach so, ja gut. Auf Englisch hieß er dann Black Book. Aber... Im Original finde ich jetzt nicht. Ist auch egal. Na gut, das war Paul Verhoeven und über den werden wir dann nachher nochmal ein bisschen reden, weil also ich meine gerade so dieses Dreigespann aus Robocop, Total Recall und Starship Troopers sind ja doch drei Filme, die in ihren Charakteristiken sehr ähnlich sind, ja. Und so gewisse ziemlich so
seinen Trademark
genau, erkennen kann. So gewisse ziemlich interessante Eigenschaften mit drin haben. Der hat den Film gedreht, geschrieben, haben ihn zig Leute. Ich glaube, anders kann man das gar nicht sagen. Also
unter anderem auch wir.
Ja, wir schreiben jeden Film und wir schreiben Geschichte. Ja, das also vielleicht noch ganz interessant zu sagen. Also ursprünglich war das Ganze mal eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick. Ja, so eigentlich... einer der US-Sci-Fi-Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ne? Also der hat ja auch für ziemlich viele Science-Fiction-Filmkracher die Vorlagen geschrieben, beziehungsweise werden auch häufig von ihm wirklich nur Kurzgeschichten adaptiert, die dann in Filmform unter anderem solche großartigen Werke wie Blade Runner hervorgebracht haben. Adaptiert wurde das, also an dem Drehbuch haben vier Leute rumgedoktert, unter anderem auch der Autor, der Alien 1 geschrieben hat, Dan O'Bannon hieß der, ne?
Ich wollte gerade sagen, das erinnert ja eigentlich eher so ein bisschen an Alien 3. So von der Produktions-, also wenn so viele Leute so dran rumgedoktert haben an dem
Skript. Ja.
Weil bei Alien 3 doch irgendwie das tausendmal geändert wurde und.
Ja, also Dan O'Bannon ist für Screenplay und Screen Story verantwortlich. Das gleiche auch nochmal bei Ronald Shusett, habe ich nie gehört, hat irgendwie auch bei Alien mitgearbeitet, neuen und alten Total Recall. Dann hat ein Gary Oldman, der nicht der Schauspieler Gary Oldman ist, da drin auch noch mitgeschrieben. Und John Powell, der alte Star Trek Filme mitgeschrieben hatte und auch Credit für die beiden Total Recalls hat, also... Da wurde scheinbar ziemlich viel dran rumgedoktert. Das kann ich aber auch verstehen, weil da werde ich nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Diese Kurzgeschichte ist halt wirklich kurz. Das sind 20 Seiten. Und eigentlich alles ab dem bei Recall abhauen und verfolgt werden, gibt es halt in der Kurzgeschichte nicht. Also dieser komplette Mars-Teil, der ist halt nicht adaptiert, sondern schon Originalmaterial. Mhm. Und ja, teilweise ist es halt auch ein bisschen wüst, ne? Da kann das schon mal sein, dass man merkt, dass da 4-5 Leute dran rumgeschrieben haben. Ja, so viel dazu. Wen würdest du denn aus dem Cast noch als wichtig erachten? Also sind ja schon außer Arnie ja, auf jeden Fall noch große Namen dabei.
Ja, also Sharon Stone ist halt, wie gesagt, seine Fake-Frau, wobei die damals, glaube ich, noch nicht so ein großer Name war.
Ja, ich glaube, die wurde tatsächlich 2 Jahre später durch Verhoevens Basic Instinct so richtig bekannt, ne, mit ihrem Beinüberschlag,
ja, genau.
Der da so ein großes...
Und wo sie dann halt so das Mega-Sex-Symbol wurde.
Ja.
Aber die war, glaube ich, damals noch nicht so eine ganz große Nummer.
Mhm.
Dann Michael Ironside.
Als Richter.
Als der Böse, als der Villain.
Fiese Verfolger von
der Quaid. Auch ja zum Beispiel bei Starship Troopers mitspielt.
Ja.
Und auch ganz oft immer so einen ähnlichen Charakter spielt, finde ich.
Ja, also
sehr, sehr oft immer so einen bösen, unterkühlten Typen so ein bisschen, ne?
Also mir ist aufgefallen, dass ich den wirklich schon zigmal irgendwo gesehen habe. Aber ich kann das überhaupt gar nicht so richtig zuordnen. Das ist so ein Gesicht, das taucht ständig auf und wenn du dir den
Top
auch...
Top Gun.
Ja, bei Top Gun und...
Da spielt er so einen Hardcore-Schleifer-Ausbilder in der...
Ja, aber der hat halt auch ganz oft mittlerweile so ganz kleine Rollen. Also in dem zweitneuesten X-Men-Film, da tauchte er mal auf und dann bei Terminator Salvation tauchte er mal auf.
Dabei.
Und bei The Machinist tauchte er mal auf. Also ich finde, das ist so ein Gesicht, das kommt einem so ganz bekannt vor, weil man den schon wirklich zigmal in Filmen gesehen hat. Aber ich hätte jetzt aus dem Kopf wirklich fast nichts sagen können, außer dass er halt auch in Starship Troopers da mitspielt. Aber ja, der macht seinen Job auf jeden Fall in dem Film auch diabolisch und gut, ne?
Und dann der Typ, der Cohagen spielt.
Ja.
Da habe ich auch nur diffus den Eindruck, dass der auch in irgendeinem anderen
Film. Ronnie Cox heißt der. Ja, ne?
Dass der auch bei Robocop oder bei Starship
Troopers. Bei Robocop ist das. Ich hab ja dann, nachdem wir vorgestern Total Recall geguckt haben, gestern Robocop auch nochmal aufgefrischt. Und da ist er der, also von dieser Company, die diesen.
OCP.
Ja, genau, die diesen Roboter eigentlich gebaut haben. Wo dann. Namen wieder, ne? Hier dieser Miguel Ferrer, den Robocop entwickelt hat. Da ist er nicht der Old Man, sondern dieser etwas, der dann überläuft und böse wird halt auch, ne? Also er kann auf jeden Fall
Omni Consumer Products.
Genau. Er kann auf jeden Fall die fiesen Typen an der Spitze gut spielen, ne?
Ja.
Ja, und dann auf dem Mars könnte man noch die Rachel Ticotin.
Also seine Geliebte
da. Genau, die ihn auf dem Mars dann erkennt und mit der dann auch...
Da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob das die gleiche ist, die auch bei Running Man ist, aber ist sie nicht.
Ist sie nicht?
Ich glaube nicht, nee. Aber die sind auch so vom Typ sehr ähnlich.
Ja, das ist vielleicht, glaube ich, in 80er Actionfilmen so das Gegenstück zu der blonden Damsel in Distress. Ich meine, bei Commando gibt's ja auch so eine, die mit Arnie da unterwegs ist, hat ja auch so ein bisschen dunkleren Teint und so lockige Haare. Aber ich kannte sie jetzt nicht wirklich, obwohl sie auch in Falling Down mitgespielt hat, aber da kann ich mich nicht dran erinnern, weil das zu lang her ist, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und ansonsten kam da außer Con Air auch, glaube ich, nichts mehr.
Con Air, grandios.
Was man jetzt...
Nicolas Cage.
In einer völlig irren Rolle. Ganz großartig.
Aber was? Es ist ein totales Wunder. Nicolas Cage in einer völlig irren Rolle. Das ist ja total verrückt.
Also ich finde, dass Nicolas Cage in der Regel ein sehr ernstzunehmender Schauspieler ist. Ja,
der auch überhaupt nicht manisch irre wirkt.
Also wer der Meinung ist, dass Nicolas Cage irre wirkt, der sollte sich jetzt gefälligst mal Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans oder The Wicker Man, das Remake, angucken und wird dann davon überzeugt sein, dass wenn es einen ernstzunehmenden Arthouse-Schauspieler
total reasonable ist
in dieser Zeit gibt, dann ist das Nick Cage. Aber kein Disrespect, ne? Also ich finde den Herren großartig. Aber er schlägt halt gern mal ein bisschen frei. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ja.
Ja, also das war dann noch Rachel Ticotin.
Und sonst ist mir da jetzt keiner aufgefallen, den ich irgendwie bewusst schon mal woanders gesehen hätte. Zum Beispiel. Oder der da jetzt irgendwie eine große Rolle hatte.
Weißt du noch, wer in dem Film Tony war?
In welchem Film?
Jetzt in Total Recall.
Als Rolle, Tony.
Ja.
Nee.
Okay. Denn Tony ist nämlich Dean Norris gewesen.
Der von Breaking Bad. Ah, doch. Ah, stimmt.
Ich habe ihn nicht erkannt.
Warte mal, das ist mir auch aufgefallen. War das nicht sogar dieser super mutierte Typ in dem Puff, der denen dann den Geheimgang gezeigt hat und so.
Das kann sein, ja. Ja, ich habe nicht erkannt. Das mag wohl an seinem Gesicht dann gelegen haben.
Der hat nämlich, glaube ich, auch bei Starship Troopers mitgespielt. Da spielt er nämlich, glaube ich, irgend so ein Offizier, irgend so ein Schreibtischtypen.
Ist bei mir echt zu lang her. Also ich konnte mich an Michael Ironside noch erinnern.
Ja, aber ich glaube, der spielt auch bei Starship Troopers mit.
Nun gut, also wir merken, das ist der Cast ist schon von Sharon Stone und Arnie definiert, was so die Bekanntheit betrifft. Der Rest sind Schauspieler, die auf jeden Fall das, was sie in dem Film tun, gut tun.
Ja.
Und ansonsten teilweise in Hunderten von B-Movies mitgespielt haben. Oder einzelnen Serienepisoden. Ja, René, jetzt Butter bei die Fische.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Wie findest du Total Recall?
Also natürlich gut.
Das ist ja wohl das Mindeste.
Natürlich. Mir ist aber so ein bisschen aufgefallen, also eine Sache, ich finde, das ist so von diesen ganzen Arnold Schwarzenegger-Filmen aus dieser Epoche, sag ich mal, so einer, der so ein bisschen im Hintergrund ist, verglichen mit anderen.
Persönlich also das, für dich?
Ja, das, also den habe ich irgendwie immer weniger gesehen als andere. Und ich fand, der ist auch so ein bisschen so in meiner persönlichen Wahrnehmung so ein bisschen verblasst oft, was aber gar nicht so begründet ist vom Film her, weil der Film eigentlich ganz interessant ist.
Aber man muss sogar sagen, also inhaltlich und von dem, was er so audiovisuell auch bringt,
ist schon
eigentlich
so
ja sogar interessanter Liga als vieles
für einen
andere.
Schwarzenegger-Film,
ne?
Ja. Aber der ist halt irgendwie für mich persönlich so ein bisschen untergegangen in den ganzen richtig großen Schwarzenegger-Filmen halt irgendwie.
Ja.
Also Conan und Terminator und solche Geschichten.
Ja, Conan ist bei mir, obwohl ich den auch damals gut fand, den habe ich schon super lange nicht gesehen. Für mich war, was Arnold Schwarzenegger betraf, halt immer Terminator 1 und 2 und ja. Predator, so die genau, absolute Predator, Speerspitze, ne?
Kommando.
Also wirklich die, ja genau, also Kommando habe ich erst in den letzten Jahren so richtig lieben gelernt, ne? Also mittlerweile bin ich, glaube ich, so weit, dass das tatsächlich mein Lieblings-Schwarzenegger-Film ist.
Mittlerweile würde ich sagen, es ist mein Lieblingsfilm.
Ja, also ich habe ihn beim Moviepilot als 10 Punkte und Herz getaggt, ne? Kommando ist so großartig. Das ist, weißt du, ich kann ja mal kurz die Brücke schlagen. Also Kommando ist auch so ein Film, wo ich mich die ganze Zeit nur wegkrache. Und um jetzt auf Total Recall zu kommen, der lief bei mir. Ich kannte den halt früher und ich habe jetzt gestern gerätselt, ob ich den überhaupt schon uncut mal gesehen hatte. Weil ich habe den halt immer nur so im Fernsehen gesehen. Und das letzte Mal hatte ich den auch im Fernsehen gesehen, als der schon vom Index runter war. Und die Freigabe von Spio JK auf FSK 16 runtergestuft wurde. Das war ja vor 4 Jahren. Aber trau niemals Fernsehsendern etwas zu. Natürlich strahlen die den ja weiterhin geschnitten aus, anstatt einfach mal die neue Fassung auszustrahlen. Deswegen, also so diese Gewaltspitzen, die kamen mir irgendwie bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Also ich war mir da jetzt echt nicht ganz sicher. Aber natürlich kannte ich den Film halt auch schon. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den jetzt gestern zum 4. Mal gesehen, nicht mitgezählt über die Jahre. Aber wie du schon sagst, also so, ich hab halt immer in meiner Gunst so andere Schwarzenegger-Filme etwas höher eingestuft gehabt.
Genau.
Und ich hatte auch wirklich das völlig, völlig wertfrei jetzt die Aussage oder sogar ins Positive wertend. Ich hatte das auch echt nicht auf dem Schirm, dass der Film so krass trashig ist, ne?
Mhm.
Also.
Das ist. Ja, also es hat natürlich, glaube ich, einfach so mit der Retrospektive zu tun, ne? Also, dass man ihn jetzt so mit so krass viel Abstand nochmal so sieht und dass er jetzt halt auch schon echt alt ist.
Ja.
Aber auch dafür, also auch für das Alter, ist der halt schlecht oder was heißt schlecht, aber ja, schon, also die Kulissen sehen ja super billig aus, das ist uns ja schon mal aufgefallen.
Die Kulissen so sehen wirklich die ganze Zeit aus, als ob die sich und in Plastik bewegen.
Die Tricktechnik ist jetzt auch nicht so der Burner, also es waren interessante Ideen, so inhaltlich, tricktechnisch, aber von der Umsetzung ist das jetzt auch nicht irgendwie ein Meilenstein oder so. Und ja, und dadurch wirkt er jetzt natürlich umso trashiger, wenn man ihn halt irgendwie sieht, auch noch so mit so heutigen Maßstäben. Und das Auge ist ja nicht mehr an sowas gewohnt. Ne?
Ja gut, wenn man das nicht meinst schon, guckt. Weil ich halt schon auch so ältere auch
ja, aber, Sci-Fi also und Action-Sachen so. Du gehst so. Ja trotzdem auch mit dem Zeitgeist irgendwie in deiner Wahrnehmung von Filmen. So
ja, bisschen. Auf jeden Fall.
Und das ist das Ding, aber was mir vorhin noch einfiel, also fällt mir auch gerade ein, dass es da eigentlich auch voll viele Parallelen gibt und dass der eigentlich so in derselben Schublade steckt, was so die Wahrnehmung angeht. Also sprich, dass das so einer von den Arnie-Filmen ist, den man nicht so als allererstes auf dem Schirm hat, ist halt zum Beispiel Running Man.
Ja.
Ich finde, die sind sich auch ähnlich in manchen Dingen so. Also gerade so dieses Gesellschaftsbild, ne? Das ist ja auch wieder so ein bisschen leicht dystopische Zukunft so, ne? Ja. In der, also viele schon damals aktuelle Trends, gerade so Kommerzialisierung und so, dass alles halt so wirtschaftsabhängig ist, ja so richtig krass weitergedacht wurden. So. Mhm. Und das ist ja bei Running Man irgendwie auch.
Ganz witzig, kleiner Exkurs. Ich habe letztens einen Film gesehen, der mich total weggeburnt hat. Und zwar einen deutschen Film aus den 70ern namens Das Millionenspiel. Ich weiß nicht, ob du da jemals schon mal was von gehört hast.
Ich habe den schon mal gehört, ja.
Und der,
das ist sowas wie Running Man.
Der war tatsächlich, also sowas wie die Vorlage im Geiste für Running Man. Der ganze Film ist halt inszeniert wie so eine fiktive Unterhaltungsfernsehsendung, ne? Von Dieter Thomas Heck moderiert. Und ja, dann sitzt halt Publikum im Studio und dann werden halt immer so Live-Schaltungen nach draußen gemacht. Und da macht halt ein freiwilliger Bewerber bei einer Show mit, wo er eine Woche lang von einer Gruppe Gangster, die halt bis an die Zähne bewaffnet sind, unter anderem mit Didi Hallervorden, ne, durch Deutschland gejagt wird und sich halt verstecken muss. Und der Einsatz halt ist, dass die ihn erschießen, wenn sie ihn treffen. Ne? Uh-huh. Und er flieht dann halt auch so durch ganz Deutschland und dann helfen ihm manchmal Leute und er versteckt sich irgendwo und verschanzt sich in einem Haus und dann belagern die das. Und die Kamera hält immer voll drauf, wie sie von der anderen Straßenseite durch die Fenster schießen und so weiter. Das ist halt auch eine extremst gelungene Medien- und Gesellschaftssatire, ne?
Ja.
Und so dieses Konzept des im Fernsehen mit dem Spektakel so weit gehen, dass Leute so um ihr Leben kämpfen müssen, um das Volk bei Laune zu halten. Das hat der Film halt also wirklich dann auch schon ein Jahrzehnt vor Running Man und 30 Jahre vor Hunger Games so umgesetzt. Und da würde ich halt auch.
Aber wahrscheinlich keine internationale
Nee, also,
Kindheit, ne?
Also leider nicht.
Oder also Verbreitung.
Ich finde fast, also du musst, das ist natürlich ein Film, der aussieht wie aus den 70ern, ne? Der wurde ja damals gedreht.
Spielt eigentlich auch Marius Müller-Westernhagen mit?
Den habe ich nicht gesehen.
Das ist eigentlich komisch, ne?
Aber das ist halt vom Style, also so Mockumentary-mäßig so ein bisschen, ist es halt wirklich diese fiktive Fernsehshow, die auch genau so gefilmt ist. Nur ganz selten wird diese Perspektive mal verlassen. Da bist du dann hinter der Bühne, wo die Aufnahmeleitung und die Produzenten die ganze Zeit voll in Panik sind, weil sie denken, der Kandidat ist zu weich, das Volk wird nicht gut genug unterhalten, es ist nicht genug Action in der Sendung und sowas, ne? Und dann zwischendurch sind so Einlagen, so richtig 70er Unterhaltungssendung. Da kommen dann exotische Tänzer, die irgendwas aufführen und die ganzen Muttchen in ihren Anzügen klatschen mit und so weiter. Ne? Aber also dieser Grundgedanke, der wurde dort halt total gut umgesetzt. Deswegen würde ich auch, also nur um mal da so ein bisschen Geschichtsstunde zu betreiben, würde ich dem auf jeden Fall auch jedem, der so an so Dystopie-Szenarien und an Gesellschaftsmedienkritik, was ja auch ein Punkt bei Verhoeven ist, über den wir sicher noch einiges zu besprechen haben. Der daran interessiert ist, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich das Millionenspiel zu besorgen und da mal reinzuschauen. Ist natürlich, wie du immer so schön sagst, im Ganzen relativ cheesy, ne? Ja. Aber es trifft halt ganz, ganz viele, ja, so ganz viele Phänomene, die man so aus der heutigen Medienwelt eigentlich kennt. Total auf den Punkt. Und das halt vor 40 Jahren, ne? Ja. Zwischendurch sind immer so fiktive Werbespots, wo wir auch wieder bei Verhoeven sind, ne? Ja. Wo der Konzern, der dieses Spiel ausrichtet, der Stabil-Elite-Konzern, so für,
Stabil-Elite,
genau. für Selbstoptimierung wirbt und dazu zum perfekten Menschen zu werden und dieser ganze Kram halt, ne, der immer so in so Zukunftsszenarien halt vorkommt. Und das hat mich doch relativ beeindruckt, dass ich glaube, das war sogar nur ein Fernsehfilm, ne, aber dass halt so ein deutscher Fernsehfilm von 73 da so weit ging. So, Abschweifung, Millionenspiel.
Exkurs.
Jo. Ich komme nochmal drauf zurück, bezüglich das, was ich eben angesprochen hatte mit der Trashigkeit. Ne? Mhm. Du hast ja jetzt eher so ja über die formellen Aspekte das so definiert. Ne? Aber ich finde halt auch, dass die ganze Art und Weise, wie die Handlung vorangetrieben wird, wie sich Leute unterhalten, was sie sagen, auf welche Art sie es sagen, dass das halt auch total diesen überzogenen 80er-Trash-Charme so atmet. Ne? Also ja, es wird halt total oft, so werden so impulsiv so One-Liner gedroppt, total oft brüllen Leute einfach, anstatt sich normal zu unterhalten.
Total oft gibt's den Grunt.
Ja, es wird gerangelt und gegruntet, was das Zeug hält. Und dann gibt es halt auch wirklich so, ich meine, der Film ist ja von 90, aber atmet halt aus jedem Frame 80er. So 80er, ne? Style, und ja. Allein schon, wenn sie mit ihren Maschinengewehren unterwegs sind und immer voll die Salven reinknallen, alles mit Zivilisten voll, scheißegal, volles Matt umnieten, alles, ne? Also das sind so viele Momente, wo ich vorgestern hier gesessen habe und laut gelacht habe, weil, also wie gesagt, trashig im positiven Sinn, ja, ne? Weil, ja, es, ja, klar. Weil es einfach Spaß also
er
macht.
Er verlässt so. Halt natürlich trotzdem nicht so die... Die Tradition des Arnold Schwarzenegger-Films aus der Zeit.
Genau.
Obwohl er halt so ein bisschen anders ist, ne? Also, und nicht so das erste ist, was einem im Kopf kommt, aber natürlich ist es ein Schwarzenegger-Film so, ja. Und er hat dann halt bestimmte essentielle Ingredienzen, ne? One-Liner und halt geile Oldschool-Fistfight-Action so, genau. Ne?
Aber da muss man auch noch differenzieren. Also im Spektrum der Schwarzenegger-Filme geht das ja auch von bierernst und knallhart bis dann, also es wurde dann ja, bevor er dann irgendwann nur noch Scheiße gedreht hat und dann Governator wurde, wurde das ja immer lockerer. Und gegen Ende hatte er schon nur noch so Komödien gemacht. Und ich finde, Total Recall hängt da ganz gut so zwischen, weil der hat halt diese extrem überzogen, gewalttätig, heftige Action und ja, teilweise fast Splatter-Szenen so mit drin. Und auf der anderen Seite bricht er sich aber auch ständig wieder ironisch auf so eine fast alberne Art und Weise. Die zum Beispiel das diese.
Ist so ein bisschen leichtfüßig.
Genau, zum Beispiel diese Taxis, die es da gibt, ne? Die von so Roboter-Chauffeuren gefahren werden.
Die halt und, so voll die Attitude haben.
Genau, oder? Und erst dann auf der Flucht und es muss so schnell gehen und dann brüllt er halt die Instruktionen, wo er hin will. Just drive. Please redefine.
Your specification.
Oder irgend sowas.
Destination.
Genau, your destination. Das ist dann so schon so fast Slapstick in dem Moment, die halt so diese knüppelharte Verfolgungsszene von vorher. Ja, eigentlich, also sowas kann total schief gehen, weil du kannst mit sowas ja nach relativ ernsten, harten Szene völlig den Wind rausnehmen und kannst das so ins Lächerliche ziehen damit. Aber ich finde, der verpackt eigentlich schon diese Mischung aus dem relativ leichten und fast albernen Humor und
dann schon diese sehr drastische Darstellung von Action und Gewalt, ne?
Ja.
Die ja auch typisch fürs Verhoeven ist.
Genau.
Ja, stimmt.
Also das, wie gesagt, das also angenehm trashig und wesentlich doller als du hast ja, als wir den geguckt haben, auch noch gesagt, ja, ist bei Robocop genauso. Da hast du auch die ganze Zeit das Gefühl, dass sie nur durch Plastik laufen. Und ich hatte ja Robocop schon echt lang nicht mehr gesehen. Und als ich den dann gestern noch geguckt habe, da habe ich dann teilweise wirklich gedacht, ey, das ist krass. Dadurch, dass Robocop dann in realen Gebäuden so gedreht wurde und halt auch komplett in der Stadt auf der Erde spielt und dann, naja, auch so diese Industrieruinen, in die es da so später geht, halt Realschauplätze sind. Dadurch wirkt das, finde ich, wirkt Total Recall auch echt noch trashiger als Robocop, weil, ich meine, klar, dieser Kampfroboter EN-205 oder wie er da heißt, ne, wie der mit Stop-Motion animiert ist und so, da siehst du halt schon, da steckt noch viel, viel weniger Budget drin, als es bei Total Recall ist. Aber ich finde halt, Total Recall sieht trotz des Budgets einfach super trashig aus.
Ja,
und aber ich glaube auch in gewisser Art und Weise vielleicht als bewusste Entscheidung. Ich weiß nicht, also der Mars sieht aber, halt wirklich aber so aus.
Das haben ja irgendwie alle Filme von Verhoeven so ein bisschen. Also Starship Troopers, finde ich, hat auch teilweise so was leicht Trashiges in der Optik.
Auf jeden Fall. So, also Auf jeden Fall.
Das ist dann auch wieder so ein bisschen typisch für ihn, so glaube ich irgendwie. Und wahrscheinlich könnte man natürlich mutmaßen, dass das dann gewissermaßen auch wieder eine bewusste Entscheidung halt ist, ne? Weil Kohle steckt ja immer genug hinter den Filmen.
Ich gehe da sehr von aus, weil wenn du nämlich zum Beispiel jetzt mal rein optisch diese drei signifikanten Sci-Fi-Trash-Actioner von ihm zum Beispiel mal mit Basic Instinct vergleichst, ne? Da ist Basic Instinct, der ist ja vom Style her, der ist ja audiovisuell richtig stark, der Film, ne? Und eher so ein Neo-Noir-Thriller. Und auch von den Kulissen und von den Settings und von den wenigen Action-Szenen, die es dann gibt.
Ja, aber natürlich.
Ganz anders. Natürlich.
Da ist natürlich in so einem Realfilm, der überhaupt nicht diesen Science-Fiction-Bezug hat und so, sondern halt einfach so in so reellen Settings spielt, ist natürlich die Möglichkeit, dadurch trashig zu wirken, ja auch viel kleiner.
Ja, aber wie gesagt, ich finde halt auch einen Großteil des Trashs kommt halt auch, also auch bei Robocop, ne, diese ganze Gangstergruppe um den Bodycar da rum, ne, die sind halt wirklich so over the top, dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Der eine Schwarze, der halt immer nur rumkichert und dann stehen die da mit ihren Shotguns und ballern 20 Minuten in den Peter Weller rein und lachen sich die ganze Zeit tot und reißen irre die Augen auf. Das ist halt wirklich nur, das ist so, ja, Action-Trash aus den 80ern, so, also so absolut überzogen und unter jedem Aspekt halt total überdreht, ne? Und
wie bei Starship Troopers.
Wie bei Starship Troopers, in den 90ern. Klar. Ja. Also gut, da ist halt auf jeden Fall, was die Sci-Fi-Filme so betrifft, sich treu geblieben. Aber wie die Figuren halt so angelegt sind, das ist zum Beispiel in Basic Instinct dann überhaupt nicht trashig. Das ist halt nur so in seinen Sci-Fi-Filmen trashig, ne? Na gut, müssen wir dich so ewig drauf rumreiten. Ich glaube, wir empfinden das beide relativ ähnlich, ne? Welche Szenen bleiben dir denn aus dem Film in Erinnerung? Weil ich habe so ein paar, die einfach absolut, die sind schon in meinem Kopf so ein Meme, was ständig wieder abläuft.
Ja. Also so Sachen, die ich schon vor Jahren irgendwie immer im Kopf habe, zum Beispiel diese, wo er im, also wo sie in diesem Puff sind. Und dann halt diese Braut mit den drei Brüsten.
Ja, das ist ja auch ganz ikonisch.
Und das finde ich auch so, das ist wirklich ein ikonisches Bild für den Film.
Haben sie ja sogar im Total Remake auch noch übernommen.
Ja, genau. Oh, I wish I had three hands. So I could touch all those boobies. Das ist so eine Sache. Ja, dann natürlich das mit dem, wo er sich dieses Teil aus dem Kopf zieht, den Peilsender. Dann finde ich es auch ein ganz ikonisches Bild. Er hat ja in einem Film, und das war, glaube ich, tatsächlich, das habe ich, glaube ich, auch mal gelesen, dass das einer der teuersten Effekte in dem Film war. Also kann auch sein, steinigt mich jetzt, wenn das irgendwie dann doch nicht stimmt und ich das gerade hier verballer so, aber ich meine, gelesen zu haben, dass das einer der krassesten Effekte war. Er hat ja dann irgendwann dieses Frauenkörperkostüm an, als er auf der Flucht ist. Und wo das dann quasi auffliegt, ne, und er sich dann diesen Kopf von diesem Kostüm so abmacht, der sich dann so aufblättert.
Ja, ja, so
während so er sich aber, ne? Genau, während das Gesicht davon sich aber noch so bewegt und sein Kopf da drunter und so, das ist halt irgendwie so ein Bild, was ich auch im Kopf habe, was natürlich auch aus heutiger Sicht irgendwie trotzdem cheesy aussieht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das damals ein relativ teurer, schwer zu realisierender Trick war.
Das kann ich mir vorstellen.
Und, ja, das ist so ein Bild.
Das muss man noch kurz was zu sagen. Sowas wie dieses Ding da aus der Nase zu ziehen, ne? Oder die ganzen mutierten Personen auf dem Mars oder auch diese Dekompression, die man dann ja am Anfang des Films und die dann am Ende nochmal aufgegriffen wird, als Cohagen da in die Marsatmosphäre geschleudert wird und Arnie und die Frau da hinterher. Das kannst du halt alles mit so klassischen, ich nenne es jetzt mal so Puppen-Make-up, Gummi-Effekten machen.
Also mechanischen Effekten halt.
Ne? Genau, also so die Art und Weise, natürlich ist das schwierig, das geil umzusetzen, ne? Keine Frage. Also ich meine, wenn du dir jetzt auch zum Beispiel mal The Thing anguckst oder so, da ist ja auch praktische Splatter-Effekte mit Gummi gebastelt, auf ein Level getrieben, wo du dir nur denkst, wie haben die das gemacht, ne? Also das ist natürlich nicht einfach, aber sowas wie diese Szene, wo er aus dem Frauenkostüm dann erscheint, das ist ja, also ich habe mich sogar beim Gucken so ein bisschen gefragt, wie das gemacht wurde, weil es sah fast so aus, als ob auch schon ein bisschen Computer mit drin steckte, aber ich weiß halt nicht, wie weit die computermäßig damals gewesen sind. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum der Film damals so teuer war. Du hast ja jetzt auch gerade gesagt,
vielleicht war so erste Computereffektgeschichte.
Genau, war eine der teuersten Szenen, weil das floss schon so glatt auseinander. Du kannst dich ja vielleicht dran erinnern, mal als Vergleich, das fünfte Element, ne?
Ja.
Das ist ja auch ein Film, wo viel handgemacht getrickst wurde und aber eben auch schon einiges mit CGI dann versucht wurde. Okay, also das war ja auch nochmal 5 Jahre später dann, glaube ich, ne? Oder ja, waren das 5? Ich weiß nicht, Mitte der 90er irgendwie so den Dreh. Aber da siehst du dann ja auch, was mit dem Computer gemacht wurde. Das sieht halt so ein bisschen glatter, gerenderter aus, ne?
Ja.
Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Look bei der Szene auch schon mit drin war. Würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. Auf jeden Fall für damals ein beeindruckender Effekt.
Ah, und was fand ich auch ein beeindruckender Effekt war, und was auch so ein Bild ist, das ich in meinem Kopf habe, dieser Röntgenscanner.
Ja.
Durch den die da laufen, wenn die halt da in diesen einen Sektor dann, da gibt's ja, also in der Stadt, in der die da wohnen, gibt's halt so einen Sicherheitssektor und wenn man den betritt, muss jeder durch so einen Scanner. Und das ist aber nicht so, dass irgendwie man separat durch so einen Scanner durchgeht, sondern einfach in dem Raum seitlich quasi ein Scanner ist und dann sieht man auch so einen Bildschirm halt in Real-Time, Live-Bewegungen, quasi wie die Leute sich bewegen, die gehen da halt einfach lang und wenn sie vor dieser Wand sind, sieht man sie halt so gerönt, wie sie sich ganz normal bewegen. Und das wird halt auch so dramaturgisch ganz gut genutzt. So, ne? Also so vom da gibt's ja dann die eine Szene, wo er halt da langläuft und dann kommen halt die Verfolger von rechts und von links und dann sieht man die Szene nur hinter diesem Scanner.
Ja.
So, und das fand ich halt, ist eine ganz coole Idee gewesen irgendwie.
Ja, und ich fand auch, dass dieser Scanner nicht nur optisch was hergegeben hat, sondern auch ja relativ stellvertretend dafür ist, wie in dem Worldbuilding so ganz, ganz passiv und ohne das so, also ich meine, der Film ist ja eigentlich nicht gerade subtil, aber so diese Eigenschaften dieser Zukunftsgesellschaft, die werden halt ganz oft in so Kleinigkeiten so gezeigt und da ist halt dieser Röntgenscanner auch sowas, ne? Also ich meine, wenn du dir überlegst, als sowas dann nach 9/11 in unserer Welt, so in unserer Zeit da in Flughafen eingeführt werden sollte, da war ja Riesenaufschrei mit, das geht nicht wegen der Menschenrechte und so weiter. Und das ist halt so eine Welt, dass das Individuum in seinen Rechten und in seinem Dasein schon so eingeschränkt und so wertlos, sag ich mal, dass das ganz normal ist. Da wirst du halt bis auf die Knochen durchleuchtet, um in die U-Bahn zu steigen, ne? Ja. Und
aber das ist ja generell immer dieses, das ist ja auch so ein Charakteristikum von diesen ganzen dystopischen Visionen, also dass eigentlich unisono jedes Mal immer ein Menschenleben recht wenig wert ist.
Ja, klar.
Weniger als jetzt. Und das hast du ja eigentlich in all diesen Filmen, die so einen Entwurf haben und das geht ja auch einher immer mit der dann auch recht häufig gesehenen, sehr drastischen Gewalt halt so.
Ja,
die
klar.
Ist ja halt deswegen so, weil es anscheinend wenig wert ist. Und das ist ja auch in diesem Verhoeven-Film, Quatsch, also bei Verhoeven natürlich insgesamt auch, aber jetzt in Total Recall, also wie oft halt also Zivilisten so in diese Schießereien
geraten. Und als Schutzschild gehalten werden.
Und halt wirklich so ganz offensiv halt einfach so, also auch nicht aus Versehen, sondern so mit voller Absicht dann halt einfach so über den Haufen geballert werden, bloß weil sie im Weg stehen und keiner nimmt so Rücksicht drauf.
Ja.
Und das ist halt auch bei Robocop ist das halt auch so.
Vor allem, also Verhoeven hat ja immer so ein bisschen in den Ansätzen, also du kannst ja eine Dystopie halt in die Richtung formen, dass es eher so die Regierung ist, die ganz krass repressiv das Volk klein hält und unterdrückt und überwacht und so weiter.
Oder die Wirtschaft.
Oder die Wirtschaft, genau. Und da geht ja er immer so ein bisschen gegen in seinen Filmen. Und bei RoboCop ist das so krass, als das erste Mal dieser Kampfroboter vorgestellt wird.
Stimmt.
Und dann hat er ja diese Fehlfunktion und er schießt den Typen mit Maschinengewehren und schießt irgendwie so 50 Mal in den Mann rein. Und dann dreht sich so der Firmenboss weg. Und dieser Unterboss, der halt auch von dem Ronnie Cox gespielt wird, mit ihm. Und das Erste, was er sagt, Scheiße, ich hatte doch einen festen Deal mit der Army, der uns so und so viel Millionen Dollar beschert hätte. Das verzögert sich jetzt 2 Monate. Es ist halt so scheißegal, dass der Typ gerade durchlöchert wurde und jetzt tot ist, sondern es wird halt erstmal drüber nachgedacht, dass ja der Gewinn jetzt flöten geht und dass sich das Wirtschaftsgeschäft verzögern könnte.
Ja, genau.
Und, ja, generell, also diese Konzernmacht, es ist irgendwie ganz witzig, wie er in den Welten halt immer diese Werbespots halt auch eingebaut hat. Ne?
Das hatten wir ja dann auch schon gesagt, als wir den Film gesehen haben, dass es so typisch ist für Verhoeven, dass in dem Film selber man häufig halt so Fernsehwerbespots aus dieser Filmrealität sozusagen.
Oder auch fiktive Fernsehsendungen. Ja,
oder fiktive Sendungen, genau, die halt so völlig abgedreht sind und dann halt auch immer so, also eigentlich total interessant sind, weil die dann halt immer so voll Details preisgeben von dieser Welt, die sich da so aufspannt und die halt so völlig absurd ist, ne? Und
das ist bei halt RoboCop typisch, auch so geil.
Bei RoboCop ganz
wie die ganze Zeit diese total stumpfsinnigen Comedy-Sendungen laufen mit diesem Typen, der immer irgendwie mit diesen leicht bekleideten Ischen da rummacht und dann immer, I'll buy this for a dollar, in die Kamera sagt. Und die Leute feiern es halt auch alle total. Ne? Also da hast du halt zum einen so über die mediale Entwicklung direkt schon mal so ein schönes Statement gemacht, aber halt auch über das Volk, ne, was sich einen drauf abfeiert, auf so einen Schwachsinn. Aber da kann man dann auch wieder so ein Henne-Ei-Problem draus spinnen, ne? Wird so eine Medienwelt so scheiße, weil die Leute es wollen? Oder finden die Leute es geil, weil es ihnen vorgesetzt wird? Das ist ja sowieso eine ganz interessante Frage.
Das ist auf jeden Fall so ein typisches Verhoeven-Ding.
Mhm.
Ich überlege gerade, was gab es denn jetzt bei Total Recall? Na, es gab diese komische, also die Werbung für Recall war schon sehr strange.
Naja, genau.
So an sich.
Aber auch die Werbung für den Mars.
Ja, genau.
Das war ganz witzig, wo er erst hat er diese Recall-Werbung gesehen, die halt so mit nach allen Regeln der Kunst einem schmackhaft machen wollen, wozu man sich dann überhaupt noch irgendwo hinbewegen soll, weil die Erinnerung wäre ja sowieso die bessere Alternative.
Und dann kommt die Werbung für die Marsreise und sagt so, fliegen Sie auf ganz klassische Weise mit einem Raumschiff zum Mars.
Space Travel the old fashioned way. Da habe ich mich auch amüsiert, als ich den Film jetzt gesehen habe, weil Space Travel ist ja für uns noch so absolut
nicht
high-tech.
Old-fashioned.
Und dann kann man dort halt the old-fashioned way to Mars traveln. Das fand ich irgendwie auch ganz witzig, wie sie das so gemacht haben. Aber im Vergleich ist es bei RoboCop schon noch mehr mit diesen Werbespots.
Ja,
ne?
viel mehr.
Weil sie
also
da
gerade
ja
auch dieses OCP-Ding, ne? Also da siehst du ja dann ganz oft auch, dass die von OCP sind und dass dann irgendwelche neuen OCP-Produkte vorgestellt werden, wie zum Beispiel dieser Sunblocker 5000.
Genau, oder dieses Kriegsspiel Nukem,
wo man also Schiffe versenken mit
Atombomben, ne? Wo die gut gelaunte Familie um den Tisch sitzt und sich mit Atombomben abballert. Ja, weißt du, das sind lauter so Momente bei diesen Verhoeven-Filmen, also so trashig die auch sind und teilweise wirklich in ihren One-Linern so nah an stumpf, ich lache mich die ganze Zeit tot, wenn ich die Filme sehe, ne? Und ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, also wir haben ja
und
quasi...
Eigentlich sind die ja fast das subtilste Element von diesen Filmen, so.
Genau.
Weil die nimmst du ja gar nicht so bewusst immer wahr, so, oder guckst dir die gar nicht so richtig an, so, ne? Und musst...
Das ist so witzig. Ich habe nämlich jetzt auch dann, ich hatte nicht viel Zeit die Tage, wie gesagt, ich habe gestern RoboCop noch geguckt, aber auch nur so in so einem Timeslot, wo das reinpasst und mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Aber vorhin noch mal ganz kurz so User-Kommentare zu den beiden Filmen so auf so Filmboards durchgelesen. Mhm. Ne? Und da musste ich dann doch schon arg grinsen, weil da war dann halt tatsächlich so bei Robocop die Rede von subtiler Gesellschaftskritik. Also Robocop sei eine subtile Gesellschaftskritik, wo ich mir dann nur dachte, subtil? Hast du dir mal die Gangster angeguckt? Hast du dir mal alles angeguckt? Die Action angeguckt? In diesem Film ist überhaupt gar nicht subtil. Also, und das Einzige, wie man diesen Satz so einigermaßen richtig verstehen könnte, wenn man sagen würde, durch diese Werbespots ist eigentlich in einen Actionfilm diese Kritik eingebaut. Und da sie nicht offen in der Handlung thematisiert wird, könnte man sie vielleicht irgendwie subtil nennen, ne? Aber ansonsten ist, ich finde ich, also alles, was Verhoeven so macht, dann eher das Gegenteil von subtil und ja. einfach nur straight in your face von vorne ja, bis ja. hinten und völlig over the top.
Genau.
Aber dadurch wirkt es halt irgendwie so geil. Also jetzt bei Total Recall war es wirklich so, ich weiß gar nicht, wann das losging. Also ich glaube, in der Szene, wo Quaid dann wieder zu Hause gemacht werden soll, ne?
Ja.
Da musste ich mich schon amüsieren, weil ich mich erinnert habe an diesen ersten Recall-Besuch, wo ihm die Erinnerungen eingepflanzt werden sollen und er so ausrastet ja. und so gruntet und um sich schlägt. Und das ist schon für mich eine der größten Szenen, so relativ am Anfang, wie er da abgeht und was er für Gesichter macht die ganze Zeit. Also Arnie macht ja sowieso Gesichtsfasching vom Allerfeinsten in dem Film.
Und dann immer schön untermalt. Ja.
Und vor allem das Geile ist, guck mal so einen Film und mach in den Szenen mal die Augen zu und hör dir mal einfach nur dieses Gegrunze an. Ne?
Das aber das so funktioniert auch andersrum. Du kannst auch den Ton ausmachen und dir nur das Bild angucken und feierst auch ab, weil du die ganze Zeit die Fresse siehst. So.
Ja, und in Kombination ist es noch am besten. Aber als er dann wieder zu Hause gemacht werden soll, da habe ich halt erstmal an den Anfang gedacht und kam dann schon in so eine amüsierte Grundhaltung und dann dreht ja auch wieder alles durch und er flieht dann und dann grunten sie wieder und kämpfen und fangen dann an zu flüchten und ab da habe ich glaube ich nur noch gelacht, bis der Film vorbei war, weil also dann kam ja diese Schießerei, wo halt so 50 Leute im Kreis stehen, er als Hologramm in der Mitte und alle schießen aus allen Richtungen in die Mitte, aber treffen sich natürlich nicht gegenseitig, ne? Und 2 Minuten später wird dasselbe Ding nochmal genutzt, damit sich dann so gezielt 2 Leute, die gegenüberstehen, gerade nochmal erschießen, wo halt vorher 50 aufeinander holzen.
Ja, das ist ungefähr genauso so ein geiles typisches Filmfehler-Ding, wie, also das Pendant dazu wäre gewesen, wenn sie keine Waffen gehabt hätten, dann hätten halt 50 Leute um ihn im Kreis gestanden, wollen ihn halt fertig machen, aber jeder, also sie wären nacheinander losgegangen auf ihn.
So ja, ja, genau.
Es wäre immer einer vorgegangen, den hätte Arnie dann aufs Maul gehauen und der andere, der nächste wartet so lange, bis der Typ vor ihm platt gemacht wurde und dann geht's halt so reihum. Das wäre dann so das Nicht-Waffen-Äquivalent.
Ja.
Äquivalent. Das ist das Äquivalent.
L'Equivalent.
Dazu, ne, was man halt so ständig in Filmen sieht, was halt irgendwie so Quatsch ist.
Ja, also das muss, wird ja aber auch manchmal, zumindest wird das ja auch schön gelöst. Zum Beispiel in Oldboy, den du ja, glaube ich, nicht kennst. Ne? Nee. Da gibt es diese mega ikonische Flurschlägerei, nenne ich es mal. Ne? Also das ist erst dann so einem ganz schmalen Flur und aus beiden Richtungen kommen halt so jeweils 10, 15, 20 Leute, die halt ihn fertig machen wollen. Und dadurch, dass es halt so eng ist, kommen die nicht an den ran. Mhm. So wie bei The Raid 2 am Anfang in der Klokabine. Das ist dann sozusagen
plausibel.
Genau, und da kommen die halt einfach nicht ran und es ist halt so geil choreografiert, dass er wirklich immer so den, ja, die Möglichkeiten des Ortes ausnutzt. Ja, ne? Ja. Mhm. Er geht da halt auch mit dem Hammer ab, ne? Als Waffe und also das ist auf jeden Fall auch eine große Szene, aber normalerweise ist es halt so, alle stehen mit der Knarre, wie du sagst, einer schießt, trifft nicht, wird fertig gemacht, dann schießt der nächste, trifft wieder nicht. Naja, und dann ging das ja weiter mit dieser Fahrstuhlszene, wo er dann gegen Richter kämpft, ne? Mhm. Wo sie auch wieder total dolle abgrunten. Und
aber auch beide.
Ja, dann
auch grandioses Ende von Richter.
Ja, und grandioser One-Liner von Arnie hinterher. Was bringt er denn da nochmal?
Habe ich auch gerade überlegt.
Ich komme nicht drauf. Also,
I'll give you a hand oder
ja, sowas? Ja, irgendwas mit Let me give you a hand oder sowas.
Zum Schluss halt nur noch seine Arme in den Händen hält.
Sowieso, ey, was er für Sprüche bringt in dem Film mit dem Taxifahrer, das eine Mal, man, I got 5 kids to feed. take him to the dentist. Oder 100 Mal einfach nur, no shit. No don't bullshit me.
Don't bullshit
me. Shit. There's too much shit in my head. They want you. Too much shit in my head. Oder in der Ansprache von Hauser dann nochmal. Maybe we meet sometime. You never know. Jeder Satz wieder Gold wert.
Jeder Satz kracht. Jeder Satz trifft ins Schwarze. Naja.
Und dann kommt ja noch diese Konfrontation mit Cohagen, wo halt auch wieder diese Scheibe zur Mars-Außenatmosphäre da kaputt geht und der Unterdruck dann losgeht und er auch wieder nur am Grunten ist und dann irgendwann mit dieser Hand in diese Alien-Taste da reinhaut, wo ich mir auch dachte, hast du dich ja gerade noch richtig entschieden, welche zwei Finger du dick machst da, ne? Und dann habe ich mich so drüber totgelacht, wie absurd nach diesem ganzen Film es ist, dass innerhalb von einer Minute dieses Alien-Artefakt einen Planeten, der halt so halb so groß ist wie die Erde, eine Atmosphäre verpasst, ne? Und dann ist alles wieder gut. Und dann kommt halt so dieses mega geile Ende noch. Oh, so nochmal nach dem Motto, jetzt flechten wir nochmal die Metaebene ein, ne? Oh, this feels like it's a dream. Maybe this all was a dream. Und dann der Kuss hinterher, ne? Aber
sehr gut.
Ja, das führt mich zu einem Punkt, der auch teilweise relativ interessant so oder auch kontrovers diskutiert wird. Es gibt ja Leute, die der Meinung sind, es gäbe reichlich Hinweise in dem Film, dass man alles ab Recall-Besuch auch als Traum deuten könnte, ne?
Mhm.
Wir sind ja hier jetzt gerade Second Unit-Ersatz, ne? Also ab jetzt Second Unit Traumverschwörung, ne? Ein etabliertes Trademark. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das, also ich bin ja eigentlich ein mega Fan von solchen Alternativrealität und Traumzustand und nur vorgestellt und nur im Kopf des Protagonisten und sonst was Interpretation. Aber in dem Film sehe ich das ja mal so gar nicht, ne?
Ja, vor allem, es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass es Sinn machen würde. Oder was halt dann dahinter stecken würde. Also du bräuchtest ja zumindest so einen kleinen Hint, damit das halt funktioniert in deinem Kopf und du dir denkst, vielleicht war das jetzt doch irgendwie hier wieder nur so ein Traum und so. Also es brächte ja die Handlung kein bisschen weiter
im
Film so.
Ne? Ja, also sagen wir es mal so, wenn es gegen Ende vielleicht noch irgendwie, also es müsste halt schon noch einen Endpunkt geben, wo du sagen könntest, zwischen dem Punkt und Recall hängt es jetzt in der Schwebe, ob das seine eingepflanzte Erinnerung ist oder, aber, also normalerweise ist es ja dann doch eher so, wenn man solche Traumszenen oder potenziellen Traumszenen hat, da muss ja schon irgendwas im Ton des Films sich vielleicht verändern oder im Vergleich zur eigentlichen Realität einem seltsam erscheinen.
Damit man erkennt, dass es ein Traum ist.
Ja, also ich meine zum Beispiel, um jetzt mal bei der Second Unit Traumverschwörung zu bleiben, hast du das unglaubliche Leben des Walter Mitty gesehen?
Nein.
Von und mit Ben Stiller letztes Jahr war dieser Film, wo er so einen gelangweilten Angestellten beim Life Magazine spielt, der in der Fotoabteilung ist, dann kommt ein Foto abhanden. Und er geht halt ja auf so eine Selbstfindungssuchreise, um dieses Foto zu finden und reist so durch die ganze Welt und hat vorher sein ganzes Leben die USA noch nicht verlassen und so weiter. Und da gibt es halt so Szenen, also am Anfang hat er immer so Tagträume, ne, wo er plötzlich sich als Superheld vorstellt, der in irgendwelche Häuser springt und Katzen aus brennenden Wohnungen rettet oder sich durch die Straßen von New York Avengers-mäßig mit dem Unternehmensberater prügelt, der seinen Job gerade canceln soll und all sowas.
Da habe ich den Trailer gesehen.
Ja, genau.
Im Kino.
Der war auch relativ einprägsam, der Trailer. Naja, und dann ist er halt später unterwegs und dann hatten die beiden Second Unit Jungens auch ganz interessant gesehen. Er kommt dann an in Neuseeland und dann will er sich ein Auto leihen und dann meint der Typ so, we got a blue one and a red one. So Matrix-Analogie, ne? So blaue oder rote Pille. Und Ja, dann wurde noch gerätselt, ob er denn jetzt eigentlich das Auto nimmt, was dann quasi der Realitätspille oder das, was der Traumpille entspräche. Naja, auf jeden Fall gibt es dann später immer wieder so Szenen, die sind so dargestellt, als wenn er sie wirklich erleben würde, sind aber eigentlich genauso over the top wie der ganze Kram, den er sich vorher in seinen Tagträumen zusammengewurschtelt hat. Ne? Zum Beispiel fährt er mit einem Longboard auf Island die Bergstraßen runter und hinter ihm bricht ein Vulkan aus und er flüchtet dann so auf dem Longboard vor dem Vulkanausbruch und sowas. Mhm. Ne? Also total übertrieben. Oder er springt aus einem Helikopter ins Meer und kämpft noch mit einem Hai. Und in der nächsten Szene sitzt er dann so ganz gechillt auf dem Boot, auf das er eigentlich wollte, und telefoniert mit seinem Handy, was er bei dem Sprung ins Wasser in der Tasche hatte, ne? Was halt auch schon nicht funktionieren würde. Und das deutet halt so vieles darauf hin. Also, man kann es so interpretieren, als wenn er ganz vieles als wenn er die Reise halt schon so macht, ne? Aber ganz vieles so ausschmückt mit seinen Tagträumen oder mit seiner Wahrnehmung der ganzen Sache. Und um jetzt wieder zu dem Film hier zu kommen, ich weiß nicht, also der ist halt vorher im Ton, außer dass er vorher halt noch kein Agent ist, ist es halt eigentlich alles genauso wie danach. Also, und du hast dann auch keine Szenen, wo du dir denken würdest, oh, das ist jetzt so strange, das ist vielleicht doch alles nur in seinem Kopf, weil er ist halt Arnie und egal wie viele Leute er da besiegt oder wen er gerade wie wieder umhaut, ne? Er ist halt Arnie, er kann das, ne? Also da denkst du nicht, das ist jetzt nur, weil er die Agentenerinnerung hat. Und auch ansonsten, also das ist halt alles, das ist für mich ja. So typische 80er Sci-Fi-Action.
Das wäre jetzt,
das würde mich aber so jetzt
ein bisschen überinterpretiert, wenn.
Ja, aber können wir ja mal aufrufen, also wenn irgendjemand der Meinung ist, dass er da
das plausibel erklären ganz
plausible
kann.
Hinweise hat, dann mal in die Second Unit Kommentare einfach reinhacken auf dem Blog und dann bin ich mal gespannt, was da so bei rauskommt. Also es wird halt auch gesagt, der Film würde die Tendenz aus der Kurzgeschichte, dass man gar nicht so richtig weiß, ob das nun eingepflanzte Erinnerung oder tatsächliche Erinnerung ist, auch schon ziemlich glatt bügeln. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe ja diese Kurzgeschichte jetzt auch noch gelesen und da, also die geht auch in eine ganz andere Richtung, finde ich, als sich überhaupt zu fragen, was da jetzt real ist. Ne? Ich kann das ja mal kurz erzählen. In der Kurzgeschichte ist es nämlich eigentlich so, am Anfang ist alles gleich. Er wacht halt auf, er träumt ständig vom Mars und will halt diese Erinnerungen haben. Dann geht er zu Recall, sucht sich das Agenten-Mars-Paket aus. Die wollen es ihm halt implantieren. Und er ist dann halt nicht wie im Film, dass er so dolle ausrastet, sondern ist in so einem sedierten Zustand, gerade noch so bei Bewusstsein und erzählt plötzlich von irgendwelchen Mars-Erlebnissen. Und dann beschließen die, weil es ihnen nicht geheuer ist, gar nichts mit ihm zu machen und schicken ihn halt einfach wieder nach Hause. Normalerweise ist es halt so, dass Recall ja auch die Erinnerung an den Aufenthalt bei Recall löscht, ne? Sondern die machen halt gar nichts und er sitzt dann im Taxi und es kommen ihm plötzlich immer mehr Erinnerungen vom Mars. Und dadurch, dass er sich halt erinnern kann, dass er bei Recall war, denkt er halt, die hätten ihren Job schlecht gemacht, ne? Weil seine Erinnerung an den Mars lückenhaft ist und weil er sich erinnern kann, dass er bei Recall war.
Ja.
Und dann ist es auch so, dass er durch irgendeinen Sender in seinem Kopf halt so von der Regierung kontaktiert wird, ne? Und dann gejagt wird. Und die offenbaren ihm dann halt auch, dass er mal dieser Agent war auf dem Mars und dass er das eigentlich vergessen sollte, weil er da halt Dinge gemacht hat, die krass gegen das Gesetz verstoßen, aber von der Regierung beauftragt waren.
Also es ist da tatsächlich so, dass also die Handlungstragenden quasi wechseln. Also es ist so, dass das, was in dem Film diese Industrieleute sind, Kurzgeschichte die Regierung
ist. Regierung, genau. Und er trifft dann auch auf einen Agenten in einem Apartment von der Agency, wo er eigentlich die Erinnerung auch haben wollte, ein Agent von denen gewesen zu sein. Kann den aber dann auch überwältigen und hat halt auch plötzlich diese Kampfskills, wie es im Film auch ist. Und dann verhandelt er aber in der Geschichte über seinen Kopfsender mit der Regierung. Und ich weiß gar nicht mehr, was sein Druckmittel ist. Aber er überredet die dann zu versuchen, diese wiederaufkeimende Erinnerung nochmal zu überschreiben, aber mit einer anderen Erinnerung, die so stark ist, dass das mit dem Mars halt nie wieder hochkommen wird, sodass er halt keine Gefahr mehr ist. Mhm. Und dann geht er zu so einem Psychologen, der halt ihn analysieren soll, um rauszufinden, welche Erinnerung halt super stark sein könnte und diese Mars-Geschichte sozusagen so weit dämpft, dass die sein Leben lang nicht mehr hochkommt. Und der analysiert dann in ihm aus seiner frühen Kindheit so eine Fantasterei, dass er wohl mal mit irgendwelchen Außerirdischen Kontakt gehabt hat, die auf die Erde gekommen sind, um die Erde einzunehmen, aber nur dadurch, dass er ihnen gezeigt hat, wie die menschliche Güte und Freundlichkeit sein kann, haben sie davon abgesehen. Natürlich. Und dann wollen sie ihm diese Erinnerung einpflanzen und dann passiert halt genau dasselbe wie am Anfang, dass diese Erinnerung halt schon da ist. Und ja, dann stellt sich so ein bisschen raus, dass er tatsächlich als Kind scheinbar diese Aliens getroffen hat.
Also es gibt schon in der Kurzgeschichte wesentlich mehr Twist.
Ja, ja, genau. Da gibt es Doppeltwist sozusagen, genau. Also er geht zu Recall, sie wollen ihm eine Erinnerung einpflanzen. Die Erinnerung hat er schon, weil er das erlebt hat und die Regierung es gelöscht hat. Mhm. Und dann wollen sie, um das rückgängig zu machen, was Neues drüber schreiben, analysieren in ihm, was sie ihm einpflanzen könnten, was stark genug ist, wollen ihm das einpflanzen und merken halt wieder, dass die Erinnerung in ihm schon ist, bloß dass er die halt selber verdrängt hat. Ne? Und dann ist es halt so, dadurch, dass die Regierung über diesen Chip in seinem Kopf und auch in seinen Emotionen ist, merken die halt, dass die Erinnerung echt ist und können ihn dann halt nicht liquidieren, weil diese Aliens quasi ihn sozusagen als deren Botschafter auserkoren haben und wenn die Regierung ihn töten würde, dann würden die Aliens kommen und die Erde wieder einnehmen. Deswegen ist er dann gerettet sozusagen. Ne? Also dieser ganze Mars-Kram, der kommt da halt überhaupt nicht vor. Und ich finde, es gibt auch, also wer die Kurzgeschichte gelesen hat und das anders sieht, der kann da auch gern mit uns in Diskussion treten oder mit mir. Aber ich finde auch da, dass es summa summarum, wenn du sie zu Ende gelesen hast, keinerlei Zweifel gibt, was jetzt Erinnerung ist und was nicht, ne? Weil das ist halt alles ziemlich geradlinig und ohne doppelten Boden geschrieben. Du denkst halt, während du das liest am Anfang, war er jetzt wirklich da oder haben die vielleicht doch irgendwas mit ihm gemacht, ne? Obwohl da halt relativ klar steht, dass sie ihn weggeschickt haben, bevor sie was gemacht haben. Aber spätestens, wenn dann dieser zweite Twist kommt, dann merkst du halt, okay, so und so ist es gewesen. Und deswegen ist das halt eine 18- oder 20-seitige Kurzgeschichte, die 1969 mal in irgendeinem Sci-Fi-Magazin, was halbmonatlich erschien, so drin stand, ne? Also ich finde, das ist also weder in der literarischen Vorlage noch in dem Film jetzt die riesen Anzeichen dafür gibt, dass die Realität anzuzweifeln wäre. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Um es mal gesagt zu haben.
Ging ja fix.
Ja,
kurz. Wie so oft.
We got enough shit in here.
Enough talk.
Enough talk. We got
enough shit for enough talk.
You're screwed.
Remember when I told you I'd kill you last?
I lied. Übrigens ist mir wieder aufgefallen, es gibt ja so ein paar wiederkehrende One-Liner oder auch in dem Falle
Bullshit
sowieso und no shit. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass es jetzt in Total Recall auch eine Right-Wrong-Kombo gibt.
Ja?
Ja.
Wo?
Ich kann es nicht mehr rezitieren, wo, aber da ist es umgedreht. Da sagt Arnie Wright und ich glaube Cohagen sagt Wrong.
Wrong.
Naja. Auch noch ganz cool, um vielleicht die letzten zwei kleinen Szenen noch anzusprechen, bevor wir so ein bisschen allgemeiner noch werden. Wobei wir eigentlich jetzt auch so schon super viel über Verhoeven geredet haben. Aber
ein paar Trademarks sind noch offen.
Die wir sprechen doch noch über Philip K. Dick. Das können wir natürlich auch machen. Was mir auch noch ganz gut gefallen hat, war die Lady-Keilerei zwischendurch. Ne? Weil
Catfight.
Die ganze Zeit verfolgen und schießen aufeinander halt diese Typen. Und dann, man hat ja die ganze Zeit nur so mitgekriegt, seine Frau, die könnte da irgendwie mit drinstecken. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie ist denn das am Anfang im Apartment? Haut sie da einfach nur ab, weil sie sagt, oh, ist doch scheiße, dass du bei Recall warst und geht? So ist das nämlich in der Kurzgeschichte und ich weiß gerade nicht, ob ich das durcheinander bringe. Da verlässt seine Frau ihn nämlich.
Also ich glaube, in dem Film ist das so, ist das doch so, dass sobald er von Recall wiederkommt, also der erste Kontakt mit ihr gleich dieser ist, wo sie halt auf ihn schießt und so. Ich glaube, die haben dazwischen gar keinen Kontakt mehr. Also es ist nicht so, dass er von Recall kommt und mit ihr irgendwie spricht und sagt, hier, ich war bei Recall, sondern er war bei Recall, glaube ich, und dann irgendwann kommt er dann nach Hause und dann stellt sich doch, also dann wird er angegriffen
er von einem noch erst, Unbekannten. Genau, er trifft erst seinen Arbeitskollegen, kloppt sich mit denen, flieht, will sich an sie wenden.
Genau, und ja. sie geht dann auch auf ihn los.
Okay, alles klar, ja. Dann kriege ich das wieder hin. Auf jeden Fall, ja, diese Lady-Keilerei entsteht ja auch aus dieser ziemlich starken Szene, wo der Typ, der sich als, weiß ich auch nicht, Mitarbeiter von Recall da ausgibt und ihm erzählt, er wäre nur, vielleicht ist das auch ein Grund, warum diese Interpretation teilweise auch so hochgehalten wird, der ihm dann sagt, es das wäre alles nur noch, eine Einbildung genau, und er müsse ist
immer noch bei Recall genau, und müsse jetzt nur aufwachen.
Er müsse die Pille nehmen.
Genau, und das, ne, dieses Pillending, da dachte ich mir so, das ist ja eigentlich fast 1:1, wie es bei Matrix ist.
Ja.
Nur Matrix ist ja viel später. Und wahrscheinlich würde man gemeinhin immer denken, so wenn man, also so, oh, Matrix ist halt der Film, wo so eine Szene kam.
Ja.
Und eigentlich ist es ja voll in Total Recall schon 10 Jahre früher fast das Gleiche. Ne? Hier, nimm diese Pille und du wachst auf und du bist in der Realität so. Ne?
Ja.
Und hier ist alles nur eine Scheinwelt. Also es gibt halt nicht die Option mit 2 Pillen. Aber es ja, ist halt auch so, nimm diese rote Pille und du wachst auf und alles ist gut und du bist wieder in der Realität so.
Mhm.
Und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben noch, ja. Die Szene.
Aber jetzt nochmal, irgendwie lässt mich das nicht los mit dieser Traumgeschichte. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, nehmen wir mal an, wir würden das jetzt so interpretieren wollen, dass er tatsächlich in seinem Hirn nur ist die ganze Zeit, ne?
Ja.
Könnte man dann wie dieser Mitarbeiter von Recall in Häkchen sich selbst, der verrät sich ja dadurch, dass er so nervös ist und dass der Schweiß läuft. Könnte man dann sagen, okay, weil das seine Erinnerung ist und weil er ja glauben soll, dass es echt ist, projiziert er nur diese Unsicherheit dieses Typens?
Ja, gut, da gibt's halt keine Antwort drauf, ne? Also ich meine, das ist halt so, das ist ja im Endeffekt alles halt so, so Gehirnwichserei, ne? Also
sagt er nicht auch
spekulative
Sagt er nicht auch bei dem Film That was the best mindfuck yet?
Ja, irgendwie.
Ja. Also,
ich meine, du hast ja für nichts davon stichhaltige Beweise, das ist ja alles spekulativ so.
Ja, gut, Interpretation klar, halt, ne?
Du kannst es halt irgendwie so dir zurechtspinnen. Aber wenn man, also das wäre jetzt schon wieder ganz schön Meta, sage ich mal, oder es wäre jetzt wieder so eine Abstraktionsebene höher, wenn man jetzt noch so sagen würde, okay, das sieht jetzt eigentlich so aus, also der Film liefert eigentlich per se einen Hinweis darauf, dass es nicht ein Traum ist, aber
gerade deswegen.
Das könnte ja auch wiederum nur eine Projektion seines Traumes sein und so. Also
das geht dann in Karte, Richtung Verschwörungstheorie.
Diese Karte kannst du ja eigentlich immer spielen.
Ja, ja.
Also, weil die funktioniert ja völlig unabhängig von irgendwelchen Hinweisen.
Ja, aber die ist dann halt auch nicht mehr auf Logik begründet. Das ist das Problem, ne?
Das ist dann halt nur so, was ist das denn? Es könnte ja auch sein und so und bla bla bla. Aber ich sag jetzt mal, für den Rahmen, den der Film so aufspannt und vorgibt, finde ich, wirkt das dann schon sehr schlüssig, dass du halt in der Szene dann auch siehst, okay, dieser Typ, der angeblich halt nur da so eine Projektion ist und ihm sagen soll, hier, du bist in einem Traum, wache auf, hat total die Todesangst.
Ja.
Als er
und nicht nur er, also
hält,
alle um ihn rum, ne? Also Laurie ist da ja auch.
Deswegen kann das halt nicht echt so sein und das macht dann schon so Sinn so, ne?
Ja.
Also und wirkt dann halt schlüssig. Also wie gesagt, ich finde halt auch generell, das ist einfach für mich jetzt so, also so, ich sag jetzt mal, auf meine erste Wahrnehmung hin, ist einfach viel zu wenig Hints gab dafür, dass da noch so ein Mega-Twist irgendwie hintersteckt.
Ja.
So, das, und ehrlich gesagt,
dafür also ist
so,
der Film auch so, einfach zu geradlinig.
Genau. Und so subtil dann vielleicht so die kleinen Werbespots sind und es halt eine ganz interessante Idee ist mit diesem, ist es jetzt Traum und nicht und so, ne? Es ist dann, sage ich jetzt mal, so für so einen Arnie 80er-Kracher dann schon ja irgendwie eine durchaus komplizierterer Plot mit minimalem Twist und ja, oder auch ein zweite Ebene.
Wirrer, wie das Lexikon des internationalen Films sagt.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch so voll straight und also ich traue das ehrlich gesagt dem Film nicht zu, ja, dass er da so eine Ebene nochmal aufspannt. Das passt nicht.
Ich merke auch gerade, ich wollte eigentlich auch nur von Haus aus schon sagen, dass ich das nicht sehe, weil mir da die Hinweise nicht reichen beziehungsweise gar nicht vorhanden sind. Jetzt quatschen wir da doch schon wieder sehr lange drüber.
Ja,
klar. Also ich würde mich darauf einlassen, wenn es bei der ersten Recall-Szene irgendwas gäbe, was zum Beispiel ganz kurz uns so seine Perspektive einnehmen lässt und dann wieder in diese in diese allwissende Erzählweise umwechselt. Ne? Aber mir fehlen da die Hinweise, um es abzuschließen. So. Und das ist, braucht man aber auch gar nicht, weil es einfach ein mega lustiger Film ist, der auch mit allem, was er so macht, schon genug überzeugt.
Ja. Ja. So. Ja, wir können ja vielleicht nochmal so ein bisschen diese Verhoeven-Geschichten
ja, also ich würd den Film jetzt noch kurz einfach im Fazit mal abschließen. Sehr unterhaltsam.
Ja.
Und ich finde auch, ich habe mich ein bisschen gewundert, wo dieses immens hohe Budget damals von geschätzt 50 bis 60 Millionen Dollar 1990, ne? Mhm. Also der war halt einer der teuersten Filme des Jahres. Da habe ich mich so ein bisschen, als ich das gelesen habe, gewundert, wo das eigentlich hingeflossen ist, weil also in die Marskulissen kann es nicht gewesen sein. Wobei halt
in
auch,
die Geschichte.
Genau,
in die vielen Twists.
Ins Drehbuch und in die One-Liner. Nee, aber
in die Traum-Twists.
Macht tierisch Laune, ist auch ein Film, den ich mir auf jeden Fall alle paar Jahre mal ansehen werde jetzt, weil ich habe einfach extrem viel gelacht und das ist...
Also wie gesagt, ich finde, also er spielt ein bisschen aus der Reihe von diesen typischen Schwarzenegger-Filmen. Jo. So. Ne? Ist irgendwie noch ein bisschen anders als so die ganzen großen Namen von ihm. So.
Ja.
Das finde ich halt ganz interessant und dann, naja klar, diese Settings ist ja sowieso, also wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt, endlich können wir es mal sagen, mit ohne schlechtes Gewissen. Wir stehen auf dystopische Zukunftsvisionen.
Willkommen leicht. Im Dystopie-Cast.
Und jetzt kann man es ja nochmal schön auskosten, während unsere Hörer wahrscheinlich schon jedes Mal abkotzen, wenn wir mal wieder einen Hinweis darauf liefern, dass wir sowas mögen.
Ich könnte ja auch noch von meiner James-Bond-Box erzählen. Ja, und du musst noch einen sexistischen Spruch machen, dann haben wir auch alle Trademarks.
Genau, dann haben wir auch alle Enough-Talk-Trademarks.
Obwohl, du hast vorhin schon gesagt, er hätte ja eine geile Olle. Also hast du.
Ja, das ist ja noch nicht so richtig sexistisch, also... Da müsste man schon ein bisschen weiter ausholen noch, damit es gerecht wird.
Das machen wir dann in unserem eigenen Podcast.
Ja, oder? Das kriegen wir hin. Keine Sorge.
Das wird also kein Problem.
Wenn euch Sexismus fehlt, schaltet demnächst bei Enough Talk ein. Da gibt es immer massig Sexismus.
Genau, und Anekdoten zu James Bond DVD-Boxen.
Ja, wo waren wir? Achso, also der Film tanzt aus der Reihe. Ach Gott. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Rundes ab.
Rundes
mach den Sack zu.
Mach den Sack
zu. Machen dicht.
Ja, also kann man gucken, ist super unterhaltsam. Wie gesagt, hat für Schwarzenegger-Verhältnisse relativ komplexen Plot, finde ich so.
Mhm.
Und ist halt wie viele Schwarzenegger-Filme oder wahrscheinlich wie generell einige, naja, wohl so viele sind es dann auch nicht, aber so einige dieser Filme aus den 80ern, diese Actionfilme, also der ist halt so, der funktioniert halt auf verschiedene Weisen und mit verschiedenen Publikum, glaube ich so. Also man kann also das Klassische, der klassischste große Nenner ist halt so gut gemachtes, oldschooliges Actionkino, das einen mitnimmt,
ja,
und das man halt abfeiern kann. Und
handgemacht,
das halt,
mit echten Explosionen,
genau, und das halt
und
irgendwie
Kunstblut.
Gut entertained so, mit dieser typischen Schwarzenegger-Attitüde und so One-Liner und witzig und aber geile Action
im gewissen
und so.
Maß halt auch stumpf, aber genau deswegen, ja, genau, gut.
Aber, also wenn man über den Film nicht auch irgendwas Tiefergehendes sagen könnte oder irgendwie mal sich darüber Gedanken machen könnte oder so, würden wir jetzt hier auch nicht seit wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, wie viele Stunden...
Stunde 40 haben wir schon auf dem Tacho.
Drüber reden so, ne? Und das ist ja, bei, also nicht bei allen, aber bei einigen Filmen dann doch schon so. Und das Finden wir auch ganz gut. Übrigens
bei, das finden wir gut.
Bei Inaz-Zort.
Mehrfache Deutungsebenen sind
genau. Immer gut. Und wenn mehrere Zielgruppen sozusagen angesprochen werden können und es funktioniert. Ja, und ja klar, also die Optik ist halt, so trashig sie ist aber halt auch irgendwie so remarkable, ne? Das ist mir nämlich noch das in den Kopf gekommen, als du vorhin gefragt hattest, welche Bilder oder was einem so im Kopf hängen geblieben ist. Also ich fand halt auch typisch für den Film so diese Draw Background oder wie man das nennt, diese Map, wie
heißt Paintings, das? Ja.
Map Painting Hintergründe halt so mit diesem Mars-Panoramen und genau. So. Also die waren jetzt nicht so umwerfend. Das war jetzt zum Beispiel, finde ich, nicht so wie bei Alien oder so.
Ja, ne? Das ist halt auch, ich habe interessanterweise, unterbreche ich schon wieder, aber als ich Robocop dann gestern noch geguckt hatte, habe ich auch mal mich so besonnen. Also ich fand den auf jeden Fall gut, ne? Aber ja. Also nicht so krass meilensteinig, wie viele andere den finden. Und dann habe ich mir mal so überlegt, warum eigentlich, ne? Also jetzt von diesen spitzen gesellschaftskritischen Seitenhieben, nenne ich es mal abgesehen. Ein Jahr vorher kam halt Alien 2 raus, ne?
Mhm.
Und wenn ich den Film, also in der gesamten, klar, der hatte wahrscheinlich auch ein weitaus höheres Budget als Robocop, ne?
Mhm.
Aber wenn ich den Film halt, was Inhalt, was Spannung, was Tricktechnik, Action und so weiter betrifft, mit Robocop vergleiche. Das ist
eine ganz andere Liga.
Genau, das ist halt noch eine andere Liga. Deswegen, also ich finde halt, also Verhoeven macht so in dem Rahmen, in dem er sich bewegt, macht er das ziemlich gut.
Mhm.
Und auch, vor allem, du musst ja auch nochmal sehen, es gibt so Filme, die hast du mal geguckt und dann ist gut, ne? Aber also gerade so jetzt sein Dreieck aus Sci-Fi-Dingern, das sind halt Filme, die kannst du halt schon auch alle drei immer wieder gucken, ne?
Ja, ja.
Weil die bieten halt alle hinreichend viel. Also und vor allem, du musst halt auch immer noch beachten, es gibt viele Filme, die unterhalten jetzt mal blöd gesagt, unheimlich gut, sind kurzweilig, aber der Rest ist halt mehr oder weniger generisch, ne? Da guckst du dann eher den nächsten Film der Gattung, anstatt den einen nochmal zu gucken. Aber bei seinen Filmen ist es halt ganz anders. Also die sind halt alle drei für sich schon auch so kleinere oder größere Genre-Meilensteine gewesen. Mhm. Ne? Und das zeichnet die ja schon aus. Du hast halt überall schon so Szenen drin, die im Kopf bleiben. Und ja, dadurch, dass er halt auch eben nicht subtil, sondern auf ganz eigene Art und in your face halt schon auch diese Gesellschaftskritik noch mit drin hat, ist das halt auch nicht nur schnell und laut und witzig, sondern du hast zumindest immer noch so das Gefühl, vielleicht ist dieses schnell und laut und witzig gar nicht so witzig, weil eigentlich, wenn man mal links und rechts guckt, sind die Zustände ganz schön scheiße, in denen das passiert. Das schmälert jetzt nicht das Viewing Pleasure, ne, sondern einfach nur, wenn man sich über diese Welt so ein bisschen Gedanken macht, in der das stattfindet. Und ja, also sowohl vom Ansatz her, von den Ideen her, ich meine, jetzt bei Total Recall, wenn es irgendwann so weit ist, dass die wirkliche Erfahrung, die man als Mensch macht, so weit in den Hintergrund rückt, weil man sie künstlich erzeugen kann, dass man halt sie gar nicht mehr in echt machen will, sondern sie sich einfach einpflanzen lässt.
Mhm.
Das ist ja schon eine ziemlich beklemmende Vorstellung, ne? Und auch, wenn das jetzt nicht auf Verhoeven, sondern auf Philip K. Dick, der ja ziemlich viel in die Richtung, ja, was so Realität betrifft und künstliche Intelligenz und Technologie und die Möglichkeiten und ja auch Gefahren, die Technologie unter Umständen birgt, so geschrieben hat. Das geht ja dann eher auf den Autoren zurück, aber trotzdem ist es ja schon eigentlich beängstigend und geht ja halt auch schon, in, wie du gesagt hast, in diese Matrix-Richtung, ne? Mhm. Dass Teile des Lebens dann nur noch Illusion sind und man sich darüber ja bewusst und freiwillig eigentlich entkoppelt von dem echten Leben. Und da sind wir dann auch wieder bei so dystopischen Charakteristika. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, die Top-Dystopie ist ja erstmal auch Überwachung immer gewesen. Mittlerweile ist man soweit durch die ganzen Technik-Devices, die man nutzt, dass man sich halt fast freiwillig schon komplett überwachen lässt. Ja. Und genauso wäre dann halt so eine technologische Dystopie, ja, was heißt Dystopie? Einfach so ein Sci-Fi-Gedanke, dass das Bewusstsein irgendwann so vom Körper entkoppelt wird. Und wo wollte ich denn jetzt drauf hin? Ja, es läuft dann ja darauf hinaus, dass du an einen Punkt kommst, wo du dir, also das steckt jetzt alles nicht mehr in dem Film, aber aus diesem Setting und aus dieser Recall-Geschichte kann man diese Gedanken ableiten und so für sich denken, ne, dass man sich drüber Gedanken macht, ja, so über den Realitätsbegriff eigentlich, ne? Also wenn man will, das ist das, worauf ich hinaus wollte, wenn man will, dann kann man in diesem höchst unterhaltsamen Actionfilm eigentlich auch Denkansätze finden, über die man sich lange Gedanken machen kann und wo man für sich ja wahrscheinlich schon, was den Realitäts- und den Wahrnehmungsbegriff betrifft, schon in irgendwelche philosophischen Gedankengänge dann auch kommen kann.
Weil, ja, da kann man sich halt fragen, also was ist denn jetzt Realität, ne? Also ist Realität das, was man irgendwie konkret erlebt? Oder ist Realität das, was man dazu macht? Also es gibt ja, wo war denn das? Es gibt so einen Begriff, wo habe ich das gehabt? Irgendwas im Studium mal. Und da ging es darum, dass also es eigentlich gar keine absolute Realität gibt, sondern dass jeder sich die Realität irgendwie so selber schafft.
Ja, genau.
Und dass eigentlich jeder eine individuelle Realität kreiert und es eigentlich keinen absoluten Realitätsbegriff irgendwie gibt, weil du deine Realität, also selbst wenn wir jetzt quasi eine teilen würden, jetzt in diesem Augenblick, weil wir hier sitzen und miteinander quatschen, ist deine Realität anders als meine, weil du sie anders empfindest?
Ja, und klar. So. Man baut sich die ja selber in genau. gewisser Art und Weise.
Und da gibt es halt ein Wort für diesen philosophischen Ansatz, ne, der quasi so einen Realitätsbegriff prägt.
Das können uns Christian und Tamino bestimmt sagen, die ja beide hauptfach oder nebenfachlich Philosophie studieren.
Ja, siehst du. Dann werden die das bestimmt nachtragen können.
Genau.
Ja, aber da kann man dann drüber nachdenken. Was ich die ganze Zeit noch irgendwie im Kopf habe, worüber wir noch gar nicht so gesprochen haben, also über das eine schon so ein bisschen, aber ich fände es ganz cool, wenn man es nochmal so aufsummiert. Also so diese Verhoeven-Trademarks, was sind die jetzt eigentlich? Gibt es ja schon halt so ein paar Sachen, ne?
Ja, also können wir mal anfangen. Zum einen würde ich sagen, halt so ein futuristisches Setting.
Ja.
In dem irgendwie ja ein übergeordnetes System, sei es nun Wirtschaft oder das Militär in Starship Troopers, Regierung, Militär, mehr oder weniger die Zügel in der Hand hat.
Genau, ja. Und Individualität halt irgendwie, also immer so Individualität aufgegeben wird zu einem gewissen Teil zugunsten von so einem Kollektivismus, so, ne? So wie so ein, also halt, es gibt so ein übergeordnetes System.
Ja.
Und sich da reinzufügen und dem zu entsprechen und so ist halt wichtiger als dein individuelles Dings irgendwie so, ne? Also zumindest bei Starship Troopers ist das ja ganz krass. Da wird halt gesagt, so die werden halt so geeint in diesem System, so Krieg, ne? Mhm. Also wir haben Krieg gegen eine krasse Übermacht und es geht halt um was Elementares, was viel wichtiger ist als jeder Einzelne. Es geht halt ums Überleben der Menschheit und dafür muss halt die Menschheit so ein bisschen gleichgeschaltet werden, sozusagen, um das ermöglichen zu können. Und die Leute müssen halt auf Individualität verzichten. Und in diesen dystopischen Zukunftsvisionen von Robocop und Total Recall. Na gut, da kann man das eigentlich nicht so sagen. Also da ist ja wahrscheinlich eher die Individualität, der Individualismus so doll ausgeprägt. Also dann, weil es halt so so krass kommerziell ist, so, ne?
Genau.
Also und weil es halt für jedes Produkt gibt, das du dir vorstellen kannst und du dir alles irgendwie kaufen kannst, theoretisch und so, das ist dann halt, gut, das ist dann eigentlich wieder das andere.
Ich wollte gerade sagen, also in
wahrscheinlich ist die Gemeinsamkeit, die ich im Kopf habe, halt einfach dieses, dass Menschenleben weniger wert ist und,
ja,
und dass man halt unterdrückt wird in irgendeiner Weise. Ne?
Ja, da sind schon noch verschiedene Aspekte drin. Also wenn ich jetzt an Robocop denke, da ist ja auch ganz stark dieser Gedanke drin, klar, wie du schon sagst, das Individuum an sich zählt überhaupt nichts, ne? Und es gibt halt das Primärziel, das Verbrechen auszuschalten, und das ist wieder diese höhere Sache. Also für die einen ist es der wirtschaftliche Gewinn, für diesen von Miguel Ferrer gespielten Typen, der halt Robocop entwickelt hat, ist es auch Erfolg und so weiter, ist ja auch ein egomanisches Arschloch, aber er will halt auch die perfekte Maschine gegen das Verbrechen sozusagen kreieren. Aber zu dem Preis, dass halt sozusagen über Leichen gegangen wird. Also es zählt ja überhaupt nichts, dass von diesem Cop, der ursprünglich mal gelebt hat und auch noch Hirnströme hatte und so weiter, dass dessen Bewusstsein damit drinsteckt. Also ist es überhaupt gar kein Problem, um das Verbrechen loszuwerden, die Würde und die Rechte einer einzelnen Person völlig zu missachten, ne?
Mhm, genau.
Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dieser Gedanke da drin. Also, und du merkst dann ja auch, sobald Robocop seinen Job beginnt zu machen, sinkt halt total die Wertschätzung für die früheren herkömmlichen Polizisten, ne? Also die werden ja eh schon gedisst, dass die Verbrechensrate so hoch ist. Und als es dann Robocop gibt, ja, sind es eigentlich gar nichts mehr wert und sofort entbehrlich, weil diese eine Supermaschine, von der dann natürlich auch wieder zu dem Preis, dass halt menschliche Wesen dafür untergebuttert und fremdgesteuert werden müssen, sollen dann ja irgendwann auch noch mehr wahrscheinlich davon gebaut werden. Das ist da, finde ich, so das vorherrschende Thema, wieso das Individuum sich von diesem Konzern angeeignet wird und mehr oder weniger versklavt wird für etwas, was die einen als eine übergeordnete Sache sehen und die anderen nur zur wirtschaftlichen Bereicherung nutzen.
Genau, da ist es dann ja so gesehen wieder dann doch so eine Aufgabe von Individualität irgendwie so. Also du gibst ja so einen Teil von Selbstbestimmung irgendwie dadurch auch so ein bisschen ab, ne? Und du gibst.
Ja gut, er kann sich das ja nicht aussuchen da.
Nee, aber ich meine jetzt auch die anderen Leute, also jetzt so dieses in dieser super durchkommerzialisierten Gesellschaft so. Also du lässt dich ja einlullen davon und gibst einen Teil Selbstbestimmung ab und lässt dir halt sagen, was toll ist und was nicht. Und unter dem Vorwand, dass es halt irgendwie so eine riesen Konsumwelt gibt, in der du irgendwie, also dir wird ja das Gefühl vorgegaukelt, du kannst alles haben, so wie du willst. Aber eigentlich kannst du gar nichts groß haben, so, weil die Leute, du wirst eigentlich fremdgesteuert dadurch. Also dadurch wirst du halt eigentlich irgendwie so gefügig gemacht, ne? Und dadurch nimmst du dann auch halt solche Sachen in Kauf.
Genau.
Ne? Also, dass jetzt zum Beispiel dann mit manchen Leuten umgegangen wird. Also das ist dann der Preis, den du zahlst und den man dann billigend in Kauf nimmt für diese, was weiß ich, diese Illusion von Glück durch Konsum.
Genau. Also. Hauptsache, du hast den Sucks 6000 Wagen und das Newcomb-Spiel.
Ja, okay, also das ist das eine.
Ja, dann.
Dann auf jeden Fall völlig überzogene Gewaltlevel.
Ja. Also wirklich ganz, bis auf ein Splatter-Level
hoch. Offensiv. Also, wobei ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, also zumindest jetzt in dem Film, also rein von der Handlung von dem, was gemacht wird, finde ich, ist es gar nicht so brutal. Also eigentlich hauptsächlich erschießen die sich.
Ja.
So, ne? Es wird jetzt nicht so, es werden nicht irgendwie Köpfe abgehackt, so in einer Weise, oder Gedärme und Splatter und so ein Kram. Aber dieses Erschießen, und das ist ja das, was ich auch schon meinte, das ist, finde ich, voll der Verhoeven-Trademark. So dieser Verhoeven Machine Gun Burst.
Aber
so,
total.
Dieses Erschießen wirkt so krass irgendwie, und das ist halt in Robocop, das ist in Starship Troopers und das ist in Total Recall. Also es rennt halt irgendeiner in so eine Gewehrsalve und die zerfetzt ihn halt so richtig heftig, so, ja, ne? Also irgendwie, und jeder kriegt auch mindestens so 20 Schüsse ab, so.
Das
und
kommt
ist natürlich nicht dazu sofort tot, sondern spürt jeden einzelnen Schuss und zappelt so. Und das Blut fetzt halt die ganze Zeit und die Klamotten
dabei.
Die Klamotten zerfetzen und so. Und das ist halt irgendwie, das ist halt so typisch, das ist in jedem von diesen Filmen.
Ja, ja.
So, also, und am allerextremsten halt, das, was du vorhin sagtest, das ist mir nochmal eingefallen, bei Robocop, wo halt dieser komische Cyborg aus Versehen da halt den einen Management-Typen mit seinen mega-riesen Maschinengewehren halt irgendwie abballert, bis die Munition alle ist.
Die Szene, wo halt diese Gang von Bodica dann den Cop, der dann später Robocop wird,
auch, ja.
da schießen sie ihm ja erst mit der Shotgun den halben Arm ab und ballern dann halt wirklich so eine Minute lang alle mit Shotguns in ihn rein und er wird halt auch nur zersiebt, die Gliedmaßen fliegen ihm ab, er schreit vor sich hin und ja, das ist halt, und wenn du das dann mal so vergleichst mit dieser glatt gebügelten FSK 12 Blockbuster-Action heutzutage, ne, dann ist das schon heftig, weil so überzogen das auch ist, du hast da schon irgendwie noch so ein Gefühl dafür, was halt passiert, wenn jemand erschossen wird. Ne? Natürlich ist das völlig überzogen, aber du siehst halt, wie es den zerfleddert und wie der blutet und schreit und tot ist. Ne?
Ja, genau.
Und es wird nicht auf jemanden geschossen und der fällt halt um und dann wird auf den nächsten geschossen, er fällt halt um. Du siehst nicht mal ein Einschussloch oder so. Also ich finde da diese überzogene Form der Gewalt ist irgendwie für so einen Film auch viel, viel angemessener, als da so eine halbherzige Nummer draus zu machen. Man kann beide Filme, Robocop und Total Recall, in dem Sinne perfekt mit den Remakes vergleichen, weil die haben halt auch Action ohne Ende, CGI-Action ohne Ende, aber das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes blutleer, ne? Also zum Beispiel beim Robocop-Remake, wo er getestet werden soll, wie gut er funktioniert. Da gibt's ja diesen so Sergeant, der vorher die ganzen Einsätze gegen die Terroristen und so weiter immer gefahren ist, der von Jackie Earl Haley gespielt wird. Und der hat ja so eine Armee von Polizeirobotern. Und gegen die soll ja Robocop dann kämpfen. Und da ist es halt schon so, wo im originalen Robocop er erstmal loszieht und einem Gangster den Schwanz abschießt, der eine Frau vergewaltigen will, das ist halt im Remake so, dass er 10 Minuten gegen Roboter kämpft, ne?
Ja.
So, um dann klar zu machen, wie gut er funktioniert.
Diese Drastik, ne?
Ja. Und also mir fehlt halt dann in diesen, mir fehlt so ein bisschen der Zynismus in den Remakes, ne? Weil so eine etwas zynische.
Genau, und das ist halt auch typisch Verhoeven, ja, ne? So eine zynische Darstellung von solchen Sachen, so.
Ja.
Und dann auch mit diesen Werbespots, ne, das ist auch typisch Verhoeven so, dieses subtil zynische im Hintergrund,
ja,
wo dann so diese Welt so ein bisschen detaillierter beschrieben wird.
Ja.
Naja, und halt dieses Gewaltding, ne, mit dem Shotgun Burst. Und also worüber wir die ganze Zeit noch überhaupt, die Trash-Optik, ne, hatten wir ja auch, worüber wir überhaupt noch nicht geredet haben, die Mucke. Also die Musik.
Ja.
Da würde ich jetzt auch behaupten, ist in all diesen Filmen ziemlich gut.
Ja.
Auch so die Soundeffekte und also vor allem auch
Soundeffekte, also.
Und dramatisch halt auch. Also genau an den richtigen Stellen, finde ich, erzeugt die halt auch so Suspense.
Genau.
Und Dramatik und Geschwindigkeit so und Dynamik.
Ja, oder halt, genau, Suspense, das ist auch das richtige Wort. Das ist mir jetzt bei Robocop auch ganz krass aufgefallen. Immer wenn er dann so, Er rennt ja auch nicht, er geht ja immer nur, egal wie heiß die Situation gerade ist, Robocop geht nur. Und da ist immer so ein raues Synthesizer-Brodeln einfach nur. Das ist gar kein Score, da ist immer nur dieser Synthi drunter, wenn er so geht. Und dann gab es auch in Total Recall so einige Szenen, ja, teilweise hatte ich auch das Gefühl, die Musik war sehr so in Richtung wie Terminator auch, ne?
Ja.
Ich glaube, der Score ist von ist, glaube ich, bei Total Recall von Jerry Goldsmith, oder? Weißt du das?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Na gut. Dann nicht. Aber ist auf jeden Fall sehr passend. Ja, es ist Jerry Goldsmith. Sehr passend eingesetzt und ja, halt auch, aber du hast immer so diesen schönen Kontrast, die ist teilweise auch sehr düster und dann wechselt sie wieder in so 80er-Mucke, die dann auch teilweise im Einfluss noch zu hören ist. Eine schöne Mischung, so wie halt allgemein dieser 80er-Ton für Freude sorgt. Das wird dann von der Musik auch noch ganz gut unterstützt teilweise.
Ja.
Jo. Gut.
Gut.
Dann haben wir über Total Recall, Robocop, Paul Verhoeven, exzessive Gewalt und unsere Freude.
Wir haben über alles geredet, sogar über Basic Instinct, aber nicht über Showgirls. Ja. Den besten Film von allen.
Ja, das sei dahingestellt. Wer findet, dass Showgirls der beste Film von allen ist, der kann ja gern mal auf secondunit-podcast.de
erläutern, wieso.
Genau. Und wer das nicht findet...
Und wer das mit weniger als, sagen wir mal, 2000 Zeichen schafft, hat sich einen Preis verdient.
Genau. Gut, ich würde mal sagen, ich hoffe, wir haben es vertretungsmäßig nicht ganz verkackt. Und haben
die Fußstapfen einigermaßen würdig ausgefüllt.
Genau. Und hört weiter Second Unit. Hört auch uns, Enough Talk, zu finden auf enoughtalk.de. Ganz simpel.
Mhm. Und bei iTunes.
Und bei iTunes. Folgt der Second Unit und uns auf Twitter.
Und Facebook.
Kommentiert. Freut euch des Lebens. Guckt Filme, hört Podcasts. Habt Spaß. Und besorgt euch die jetzt ja schon lange nicht mehr indizierten Versionen von Paul Verhoeven Filmen, um euch eine gehörige Portion 80er Action Trash zu Gemüte zu führen. Es lohnt sich.
Und
öffnet euren Geist.
So. Ich kappe jetzt die Verbindung. Consider this a divorce.
Bam.
Second Unit.
Second Unit.
Kurz gucken, wenn man so...
Es läuft jetzt, ja?
Ja.
Jetzt läuft's. Das ist auch obligatorisch, jedes Mal fragen, ob es läuft, ne? Sind wir schon on?
Genau, aber da wir ja jetzt Second Unit vertreten, müssen wir die Outtakes dann hinten dran schneiden.
Ach ja, verdammt.
Macht nichts.
Das geht gar nicht.
Ja, dann lohnt sich's ja kaum, welche aufzunehmen. Dann müssen wir jetzt erstmal kurz schweigen und dann mache ich die Anmoderation.